Aber ich habe auch lang keinen Film mehr geschaut. Aus gewissen Gründen.
Ja, weil du dir alles aufsparst fürs nächste Jahr.
Und genau. Und bitte, tut mir gefallen, sprecht nicht über Breaking Bad.
Nee.
Danke, weil ich bin nämlich noch bei Staffel 3. Und ich habe überhaupt keinen Bock, überhaupt irgendwo ins Internet zu gehen.
Nee, ist echt
momentan
fies.
Weil, ja, Spoiler Alert.
Ist hart fies, auf jeden Fall. Ich kann darüber auch nicht sprechen, das würde ich emotional nicht verkraften.
Echt, okay.
Ich habe jetzt nächste Woche mir ein Date ausgemacht und wollen das Finale zusammenschauen. Die haben mich halt gefragt, ob ich Bock habe. Ich habe erst so gesagt, so, ich weiß nicht, ernsthaft, ich will das eigentlich alleine erleben, so. Und dann dachte ich mir, nee, ist ganz gut. Dann habe ich ja geschrieben, so, okay, ich mach's nur, wenn mich danach einer von euch in den Arm nimmt, weil ich glaube, das halte ich nicht aus. Das klingt, glaube ich, ekelhaft. Bist du am Start? So
also, jetzt reden wir ja doch darüber.
Wir reden ja nicht wirklich drüber.
Oder nee, müssen wir auch nicht. Also ich gucke zwar, aber ich bin niemand, der auf den Zug mit aufspringt. So. Also ich finde es ist okay, ist cool, kann man sich auf jeden Fall angucken, aber zumindest meiner Meinung nach gibt es durchaus bessere Sachen.
Ja, es gab auch Leute, die haben wahrscheinlich Mozart damals scheiße gefunden. Die haben sich halt im Nachhinein ein bisschen nachgewiesen. Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Who's Your Daddy Magnus?
Yeah.
Mit unserem Haus- und Hof-geografischen Entwicklungsforscher Christoph.
Hallihallo.
Und mir, tja, so bin ich, Johannes.
Yeah. Hast du so ein künstliches Klatsche so zum Einspielen?
Ja, das hatte ich ja neulich mit Paul, dass es schon ein bisschen weird ist, dass ich dann immer so mit selbst so einen Gag schreibe und der halt auch nie lustig ist und dann auch immer so ein bisschen so und danach genauso wie jetzt gerade so Meta-Gerede darüber ist, dass ich jetzt gerade eine Anmoderation gemacht habe, was halt unglaublich unprofessionell ist eigentlich.
Aber vielleicht fürs nächste Mal, das kann ich auch mitbringen, ist ein Soundmaster, falls euch das was sagt. Also diese kleinen roten Geräte, und du hast halt ganz viele Buttons drauf und hast dann verschiedenste Geräusche, was weiß ich, Furz, Maschinengewehr, Klatschen, schlechter Joke, zerbrechendes Glas.
Kann man die selbst programmieren oder sind die fest
drauf? Ich glaube, das gibt so eine und so eine, tatsächlich.
Geht das irgendwie mit Klinke raus oder was? Oder geht
das
irgendwie?
Nee, das ist einfach nur so ein kleines Ding für 5 Euro. Aber das könnte man ja hier ans Mikrofon halten.
Ich habe tatsächlich auf meinem iPad habe ich ein Soundboard. Und ich könnte das iPad theoretisch anschließen und könnte dann quasi so da Sounds drauf machen und könnte dann immer so, hey. Aber diese Soundboards sind halt auch so.
Wir müssen halt aufpassen, dass das dann nicht so wird wie so an amerikanischen Radioshows, ne?
Ja, weil ich glaube, du führst die halt ein, diese Dinger, ja? Und dann findest du es mega witzig, ja? Also, führst die ein in dieses Gespräch, in die Runde quasi. Und dann drückst du die immer, also dann beim ersten Mal so, machst du immer so alle 5 Minuten so, hey, sau lustig, ne? Und dann machst du es nie wieder. Und dann immer, wenn es die Chance gibt, dann ist immer so, oh, jetzt brauchen wir eigentlich den Lacher, wo ist der Lacher? Ah, scheiße, weil du halt, eigentlich bräuchtest du halt jemanden, der wirklich nur das macht, der einfach nebendran sitzt und einfach so eisenhart die Sounds reinspielt. Paul ist wieder der stumme Zuhörer und darf nichts sagen. Aber wir haben ja, wir sind ja so wild und dann kannst du vielleicht irgendwie später mal winken und so und dann vielleicht gibt dir der Magnus ganz kurz das Mikrofon.
Ja. Außerdem hat ja Paul beim letzten Mal schon einen sehr guten Job abgeliefert, wo er quasi nur mit dir zusammen hier eingesperrt war.
Hat sich ganz wacker geschlagen.
Ja.
Ergaben sich eigentlich offene Fragen aus dem letzten Podcast, die ihr jetzt aufklären könnt, wollt?
Oh, ein wie nennt man das? Ein Recap.
Flashback.
Nein, René, wie ist das? Christoph, du wirst angezwinkert. Was weißt du, was ich nicht weiß?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hatte tatsächlich so ein paar Sachen. Ich habe jetzt leider keine mehr im Kopf irgendwie. Was natürlich unglaublich schlecht ist jetzt für den Vorführeffekt. Aber also ich hatte so ein paar Sachen irgendwie, wo es um die Schwämme ging und wo die Schwämme herkommen und so.
Ja,
und wo ich im Nachhinein dachte, das stimmt aber nicht so richtig.
Ich kann mich auch nur an Schwämme erinnern eigentlich von der letzten Episode. Und es waren halt 5 Minuten, über die wir Schwämme geredet haben.
Ja. Also schön, dass das hängen bleibt dann.
Wie kamen die auf Schwämme, nicht über SpongeBob, oder?
Nein. Nee, wir kamen darüber rauf, weil der beim Kneipenquiz, wo der Paul war und der Christoph, da kam die Frage auf, was ist das älteste Lebewesen? Und dann war es tatsächlich ein Schwamm. Irgendwo in der pazifischen Südsee, behaupte ich jetzt.
Nein, tatsächlich überhaupt nicht.
Wo war der
so denn? In arktischen Gewässern. Ja.
In arktisch?
Ja, ja, also das exakte Gegenteil.
Südsee. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wo
die pazifische Südsee ist. Das Ding war oder ist schätzungsweise um die 10.000 Jahre alt. Dicht gefolgt von irgendwelchen komischen Zypressen, die 5.000 Jahre alt sind.
10.000 Jahre, das ist doch nicht das älteste Lebewesen. Ach so, das lebende, älteste
noch,
lebende,
noch lebende Lebewesen.
Ja, okay, Lebewesen. Ja, genau. Was ist denn eine Zypresse?
Eine Baumart.
Ja.
Ach so.
Cypress Hill.
Ach so. Sorry, dass du mich jetzt gerade böse anguckst. Tut mir echt leid. Ich habe kein allgemeines Abitur, so wie ihr.
Sondern nur Fachabitur.
Ich habe kein echtes Abitur. Ja, es ist ja auch so ein bisschen mega Premiere. Also zum ersten Mal irgendwie ich mit Christoph in einem Talk quasi.
Mhm.
Und dann ihr beide auch noch zum ersten Mal und ihr kennt euch gar nicht.
Das ist total verrückt.
Also wenn so ein bisschen awkward silence aufkommt.
Das ist die wie sagt man, die Fremdelei.
Genau.
Ja, genau.
Das ist also nicht, ich fände es auch schön, wenn ihr während der Stunde bemerken würdet, dass ihr euch nicht leiden könntet. So, weißt du?
Ja.
Weil es könnte ja passieren. Das ist einfach so dann, ja, ist okay jetzt mal. Ja, so, ja, nee, echt nicht jetzt.
Okay, es reicht mir, ich gehe. Einfach rausgehen. Ja, nee, ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Wunderschön, wunderschön.
Ich glaube, wir sind uns schon wirklich sehr sympathisch auf die ersten 10 Meter.
Ja, ich meine, das passiert hier auch nicht in diesen Räumen, dass man
sich unsympathisch
Antipathien ist, ne? Entwickelt.
Auf jeden Fall, also bin ich so ein Sympathieversprüher.
Ja, eben.
Sowieso, auch. Und im Zweifelsfall machst du es einfach ganz anders als sonst und redest sehr viel. Und überbrückst diese
die
unbequeme Stille, ja. Ganz genau.
Wo wir vor 10 Minuten bei der pazifischen Südsee waren.
Okay. Du fährst in Urlaub,
nein. Ich habe heute gelesen, dass es ein Erdbeben in Pakistan gab.
Ich auch gelesen.
Und dabei ist eine Insel entstanden.
Wie spannend, oder?
Wie cool ist das eigentlich, oder?
Wusch.
Mehr weiß ich nicht darüber. Die Insel ist nicht groß, irgendwie nur 250 Quadratmeter oder so.
Vielleicht irgendwie 20 Meter hoch, 90 Meter
sowas, also
breit. Ja, aber was ist auf der Insel? Wie ist die eigentlich entstanden? Ist die genau auf diesen tektonischen Platten?
Nee, das weiß man halt nicht so richtig. Also es gibt mehrere Leute, mehrere Experten, sag ich mal, die so immer noch so ein bisschen am Rätseln sind. Wann ist das passiert? Ist nicht lange her, oder?
Also die Meldung ist von gestern, ja.
Ich habe nämlich nicht mitbekommen, dass ein Erdbeben war in Pakistan, was ein bisschen peinlich ist.
Earthquake kills 45 in Pakistan. Creates new island in sea.
Ja.
Reuters. Bin ganz, ganz nah am
Boden. Wann ist es passiert?
Warte.
Vor 10 Minuten.
Nee, da steht nichts. Da steht einfach nur, dass das war. Aber wahrscheinlich gestern dann irgendwann. Der Reuters ist doch schnell eigentlich, oder? Die warten doch keinen
Tag. Die sind super schnell, ja. Ja, auf jeden Fall gibt es etliche Leute, die sagen, dass womöglich halt nicht unbedingt dieses Erdbeben dran schuld war, sondern sogenannte Schlammvulkane, also Unterwasservulkane, die halt Geröll und Schlamm und was weiß ich nicht akkumulieren und dann halt so eine Insel bilden.
Krass. Gibt es da Verschwörungstheorien schon von? Also gibt's
weiß es nicht.
Da hat die Regierung gebaut, um darauf irgendwie
Atomtests
zu machen.
Ja, im Zweifelsfall steckt die CIA hinter.
Ja, genau.
Oder es ist Godzilla, der noch schläft.
Das ist der Rücken von Godzilla.
Genau.
Wo willst du Godzilla?
Pakistan. Wo wäre den...
Ja. Willst du jetzt
Nein. Ich möchte noch nicht.
Ich wollte jetzt schon
nochmal ganz... Ja?
Ganz kurz, weil dir ja wirklich jetzt so nah war. Ich glaube, waren wir, glaube ich, an einem mittelmäßigen historischen Ereignis noch nie. Und so aktuell quasi. Heute ist Mittwoch, ja, der 25. September. Ja. Und vor 3 Tagen war die Bundestagswahl in Deutschland. Und? Wie fandet ihr die Bundestagswahl so?
Kann ich vielleicht mit einem Witz einsteigen?
Wie ist der Witz? Was hat mehr Sitze als die FDP, als Maat?
Nein, was hat Bex und die FDP gemeinsam?
4,9%.
Jetzt wird der Tusch.
Ne?
Ja, wie habt ihr die erlebt, die Wahl?
Am Sonntag, ich bin nach Hause gefahren, von Frankfurt nach Berlin. Ich habe eigentlich nichts mitbekommen.
Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast Briefwahl gemacht.
Ich habe Briefwahl gemacht und das Thema war für mich erledigt. Ich war trotzdem erstaunt, dass es doch so hoch für CDU und Angela Merkel ausgefallen ist.
Krass, ne?
Ja, hätte ich nicht gedacht.
Also das ist der Satz, der mir so prägend irgendwie im Kopf geblieben ist bei den ganzen Kommentatoren danach, war einfach so, ja, also alle Illusionen beiseite. Deutschland ist halt einfach CDU-Land und ist einfach Merkel-Land und die finden das einfach auch geil. So, das ist also so, da kann man jetzt eben, das ist so die Illusion von wegen, ja, es ist, läuft ja ganz viel schief und wir müssen da was ändern, wir brauchen irgendwie eine neue, Neuanfang und bla, da kann man sich reinträumen, so als, utopischer Linker, der ich bin irgendwie, aber den meisten Leuten geht's irgendwie gut und die finden das eigentlich ganz in Ordnung und wie es den anderen geht, ist dann relativ egal, so, ne?
Ich finde halt auch, also zumindest meine persönliche Ansicht, was das angeht, gerade was Merkels Job angeht, ist irgendwie, dass dieser ganze Fauxpas mit der CIA und NSA-Spähprogramm und so weiter, das ist halt, ja, das ist einfach richtig schlechte politische Arbeit gewesen. Mhm. Und eine Woche davor, was hat sie gesagt? Ja, so Internet in Deutschland, das ist ja alles immer noch Neuland, ne? Und das im Jahr 2013. Da war mir aber schon klar, ganz ehrlich, dass Merkel wahrscheinlich wiedergewählt wird, ne? Trotz dieser durchaus schlechten Arbeit. Liegt aber auch daran, dass irgendwie die Wählerschaft, ne? Und allgemein so ein bisschen die Gesellschaft in Deutschland relativ alt ist.
Ne? Ja, das auch zum einen, aber ich glaube auch, dass ich meine, Angela Merkel ist ja schon eine Sonderstellung. Sie ist eine Frau, hat nicht viele Staaten haben eine Frau als Staats. Nicht Oberhaupt, aber als Regierungs...
Also ich will jetzt nicht sagen, dass das der Grund ist, warum sie erfolgreich ist, aber das Argument, also beziehungsweise dieser Sympathieträger, auch wie die das macht, finde ich eigentlich ganz gut. Den hört man schon häufig so, ja. Und aber du sagst alte Leute, es ist aber auch so gewesen, dass ich glaube, sie die meisten Erstwählerstimmen abgeräumt hat. Also die jungen Leute finden die irgendwie auch ganz okay. Okay. Was halt auch gruselig ist ein bisschen.
Verwundert mich ein bisschen, um ehrlich zu sein, ja.
Mama Merkel,
ja. So sieht's aus. Klar, und die Sachen wie hier NSA und den Kram und Internet und so, da verkackt diese Partei halt und die wird in den nächsten 4 Jahren einfach mal alles kaputt machen, das kannst du mal sicher sein. das interessiert die Leute halt nicht. So. Und das Spannende ist ja immer die Frage, wie schafft man es irgendwie als Mensch, dem das wichtig ist, das so hinzukriegen, dass den anderen Leuten das auch wieder, dass denen klar ist, dass das wichtig ist, so, ja. Also, weil, nur indem du sagst, es ist wichtig, wird es ja nicht wichtig für Leute. Mhm. Ja, so.
Ich glaube, was auch ein bisschen dahinter steckt, ist, dass sich sehr viele Leute, hat wahrscheinlich viele CDU, CSU-Wähler, dass sie von vornherein schon davon ausgehen, okay, dann werden wir halt, also jetzt gerade ganz spezifisch auf die ganze Snowden-Abhörgeschichte, wir machen halt nichts Schlimmes, ne. Und letzten Endes beschützen sie uns ja davor. Nichts zu verbergen. Ja, ganz genau. Mhm. Und ich glaube, es gibt zu wenig Leute, die dann halt das wirklich mal hinterfragen und dann vielleicht irgendwie auch mal mit einem anderen Maßstab rangehen, finde ich.
Ich glaube, die wenigsten, also würde ich jetzt mal behaupten, haben sich so richtig hart informiert. Ich meine, ist doch hauptsächlich so, man guckt halt das TV-Duell, da ist halt die Merkel, die man sowieso von jeden Tag im Fernsehen sieht, die halt einfach omnipräsent ist und dann kommt halt so ein Hansel wie der Steinbrück an, der einfach überhaupt nicht dagegen anstinken kann, also vom Charisma her. Ja. Und der dann ist doch, wenn dieses TV-Event jetzt wirklich diesen Impact hat, den ich jetzt ihm unterstelle, dann ist das ja eigentlich auch...
Sprichst du jetzt von diesem Stefan Raab, wo er dabei war?
Ja. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel Einschaltquote das hatte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das...
Ich glaube gar nicht, dass das tatsächlich die große Masse bewegt hat. Ich glaube, dass... also sie, bei dem TV-Duell, sie hat halt diese... Das kann sie halt unglaublich gut, diese... präsidiale, zumindest das Adjektiv, das verwendet wird, diese präsidiale Erscheinung. Sie ist halt einfach, sie ist einfach the Boss, so. Und ja, und ohne dass er arrogant wirkt, so. Aber zum Beispiel, jetzt geht's ja jetzt irgendwie um Koalitionsverhandlungen, irgendwie SPD und Grüne und so. Und sie nimmt, also Stand gestern war es so, dass sie den Namen Grüne, die nimmt sie nicht in den Mund, ne? Also sie sagt nicht, das ist, also für sie, in ihrem Kosmos existiert das nicht. Das heißt, sie weiß genau, was die Grünen gibt. Genauso wie Per Steinbrück. Dann hat sie den Namen von Per Steinbrück, hat sie zum ersten Mal genannt. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es beim TV-Duell war oder irgendwie eine Woche vorher bei so einer harten Wahlkampfdebatte im Bundestag. Das heißt, sie erscheint so, als wäre das alles so ein bisschen, alles was so an Tagespolitik passiert, alles was in Politik so einen ganzen Tag in Deutschland passiert, da ist sie so ein bisschen drüber. So, sie ist halt da irgendwie, aber sie ist halt in Europa und sie klärt irgendwie die ganzen großen Dinge irgendwie sie und sie hängt mit den großen Staatschefs ab und das ist nicht so, dass sie sich um so Kleinvieh kümmert. So, und wenn der Seehofer oder irgend so ein CSU-Hansel oder ein CDU-Hansel da irgendwie neben rausschießt, dann ist ihr das halt egal, dann spricht sie ihm irgendwas Vertrauen aus und dann geht er. So sieht's aus.
Also sie wirkt schon sehr konsequent und vor allem so, als ob sie alles im Griff hat. was, denke ich mal, auch mit reinspielt in die Wahlergebnisse. Mhm. Dass sich die meisten, also es hat sich ja wirklich nicht viel verändert. So die, also es, natürlich gibt es immer politische Veränderungen,
ja.
Aber so im Großen und Ganzen ja, stagnierte doch eigentlich so das politische Geschehen.
Total.
In den letzten vier bis acht Jahren.
Ein Großteil der Entscheidungen, die sie dann auch getroffen hat, die auch irgendwie revolutionär waren oder irgendwie ungewöhnlich für eine CDU, oder für eine schwarz-gelbe Regierung, die sind ja meistens dadurch gefallen, dass halt ein krasser Druck von außen kam. Also so irgendwie das Fukushima-Ding, ja, okay, dann machen wir das halt. So. Und irgendwie das Bundesverfassungsgericht muss irgendwie alle vier Wochen sich hinstellen, muss sagen, übrigens, das, was ihr da beschlossen habt, das geht so nicht. Das dürft ihr nicht machen. Ihr müsst es anders machen. Und dann sagen die halt, okay, wir machen es anders. So. Also das wird ja auch oft vorgehalten, dass sie halt einfach so reagiert, wenn es halt gerade brennt. So. Und dann macht sie halt, ja, okay, dann hier so ein bisschen was drauf und dann ist das in Ordnung. So, und dann ist es auch wieder vergessen. Und das ist auch, glaube ich, wie viele Leute einfach auch denken. So, dieses, oh, das ist ja schrecklich in Fukushima. Und dann ist es so, ja, ja, ist okay, wir machen es ja aus. Ja, das ist alles in Ordnung. So, weißt du, was ich meine? So, das ist so ein bisschen, ja, das passt schon. Also man hält dir halt nicht vor, dass sie das nicht tut, sondern man hält ihr, also man sieht nur, dass sie es einfach dann was in der Kleinigkeit getan hat und dann ist es schon in Ordnung. So, was interessiert mich der Käse von gestern eigentlich? Mhm.
Aber es sind ja auch alles Themen, die uns zwar, naja, indirekt betreffen, sag ich mal, aber so letzten Endes sind wir ja persönlich, also jetzt wie wir hier sitzen, nicht wirklich betroffen von Fukushima oder von der Euro-Krise irgendwie. Ne? Ist ja alles relativ sicher.
Ja, lustigerweise, dass ja eigentlich genau unsere Generation in anderen Ländern betroffen ist von der Euro-Krise. Also wir sind ja eigentlich genau die eigentlich brennen müssten. Weil wenn das tatsächlich irgendwie bei uns dann auch so Zustände annehmen würde, mal so theoretisch, wie das in Spanien wäre oder in Griechenland oder irgendwas, dann wären wir halt die Ersten, die am Arsch sind.
Ja, ja, klar.
Also
sollte es sein.
Zumindest. Genau, genau, so sollte es sein, ja. Von daher gesehen ist es halt einfach auch echt echt weird. Aber zu dem Wahlerlebnis, ich habe dann irgendwie, ich bin relativ verpeilt irgendwie da und muffig da in das Wahllokal reingestapft und habe irgendwie gewählt und bin nach Hause und habe dann irgendwie von einem meiner Lieblingspodcaster, dem Pritlovs Tim, der hat irgendwie mit ein paar anderen Leuten hat er so ein Wahlstudio gemacht, aber so richtig professionell mit Kameras und hast dann Livestream gehabt, schon im Fernsehen geschaut und so. Und so Experten und so Datenanalysten, die so neben saßen mit Laptops, die dann immer so, ja, wir haben neuesten Daten reinbekommen und so. Und hab am Schluss sogar noch die von Spiegel Online, die Kolumnisten, der Lobo und der Jakob Augstein und noch zwei andere, waren da und haben dann noch so eine Elefantenrunde in Anführungszeichen. Also haben alle nochmal so ein bisschen über das ganze Thema geredet und so. Also war unglaublich spannend. Und was ja da auch aufkam, war zum Beispiel, dass so rein rechnerisch, wie viele Leute haben tatsächlich eine Stimme abgegeben, die den Bundestag setzt. Ne? Also wie viele Leute, also es gibt ja irgendwie, ich glaube 70% Wahlbeteiligung und dann haben wir ja irgendwie knapp 5% für die FDP, knapp 5% für die AfD und nochmal 6% für Sonstige. Das heißt irgendwie über 15% der Leute, die die Stimme abgegeben haben, die ist gar nicht im Bundestag vertreten. So. Das heißt, du hast da irgendwie ja, 30, irgendwie, was weiß ich, 60% oder vielleicht sogar noch weniger der Leute haben überhaupt eine Stimme abgegeben, die im Bundestag sitzt. Und dann auch nochmal, wie viel Prozent davon sind jetzt quasi CDU, haben jetzt CDU gewählt? Das heißt, du hast eigentlich nur so, ich überschätze es mal, so ein knobes Drittel von Leuten, die dann, deren Meinung dann quasi die Regierung bildet. Was ja schon weird ist. Eigentlich, oder?
Es ist nicht klassisch demokratisch auf jeden Fall.
Total. Und dann kam so ein Typ aus England und er hat gesagt, ja, ich lache halt darüber, bei uns ist es noch schlimmer, die haben halt Wahlkreise genauso wie die Amerikaner, da kannst du halt nur gewinnen oder verlieren und dann hast du halt alle Stimmen oder gar keine. Und bei denen ist es so, dass tatsächlich so eine Handvoll, also 2, 3 Wahlbezirke in ganz England die Wahl entscheiden. Die restlichen sind eigentlich egal, weil da immer dieselben Parteien gewinnen. Und dann haben die halt so, ja, in Deutschland ist das ja noch alles ganz nett und so. Und was ich auf jeden Fall das nächste Mal machen will, dann bin ich auch schon fertig mit meinem Wahlthema eigentlich. Ich habe erfahren, also erstens mal habe ich überlegt, ob ich Wahlhelfer werden will. Weil ich finde es ein bisschen cool eigentlich, so, weißt du, so Demokratie und meine Aufgabe als Bürger da irgendwie drauf zu achten und so, weißt du, was ich meine?
Was machst du denn als Wahlhelfer? Sitzt du denn nicht nur in diesem Wahllokal und
genau,
fertigst die Leute ab?
Nee, das sind diese Typen, die da drin sitzen, genau. Du machst halt, sammelst die also hast du eine Aufgabe, musst halt irgendwie an diesen Zetteln irgendwie einen Haken machen, dass du gewählt hast oder halt aufpassen, dass die Leute die Stimmen reinlegen. Und am Schluss zählst du die Stimmen. Das sind die Leute, die Stimmen zählen, ja. Das machen die ja in den Wahlkreisen selbst. Und dann habe ich später erfahren, dass ich es lieber nicht machen sollte, weil sobald du einmal Wahlhelfer bist, bist du auf so einer Liste. Und dann wirst du halt einfach immer gefragt. Und bist auch immer so ein bisschen so, wir haben keinen, mach mal.
Und ist es ehrenamtlich oder?
Ist ehrenamtlich, ja. Ja. Wahrscheinlich bekommst du irgendeine Aufwandsentschädigung um 50 Euro oder so ein Scheiß.
Ich glaube, du kriegst gar nichts.
Nix. Finde ich auch ehrlich nicht so. Finde ich ehrenhaft so. Ja. Und was aber geht, das will ich unbedingt machen, das ist vollkommen akzeptiert und eigentlich auch gewünscht, dass du als Bürger, wenn die Wahllokale schließen, kannst du in die Wahllokale noch reingehen und kannst zuschauen, wie die Stimmen auszählen. Du kannst quasi als Bürger unabhängiger Beobachter sein und kannst halt zugucken, wie die Stimmen auszählen und kannst sagen, hier, die 200 Stimmen habt ihr verloren. Das will ich unbedingt machen, ist so mega geil eigentlich, oder?
Ja, ja. Ich meine, jetzt wo du sagst, wie wird denn das ausgezählt, weißt du das genau? Also öffnet da jemand den Umschlag, guckt sich den an und macht dann einen Strich auf seiner Liste? Oder hat der so ein Lesegerät, wo er einfach nur den Zettel reinschmeißt, dann liest es automatisch aus?
Also das darf ja, also das ist ja der Witz, das darf ja nicht mechanisch sein. Es gab ja irgendwie vor ein paar Jahren schon so, vor vielen Jahren, diese Wahlcomputer-Debatte, die der Chaos Computer Club auch so ein bisschen niedergeschmettert hat, weil er halt sagt, wenn ihr programmierbares Gerät benutzt, um Stimmen einzusammeln, dann A, ist es immer identifizierbar, wer es war, so, weil es geht halt einfach, du weißt halt, wer da hingeklickt hat, dann hast du halt den Fingerabdruck oder so, scheiße, so mal so jetzt rein philosophisch, ist es halt einfach keine anonyme Wahl mehr. Und sobald was programmierbar ist, ist es manipulierbar. So, und wenn die Leute nicht verstehen, was da drin los ist, dann kann da jeder was reinspielen, was er will und keine Ahnung, deswegen ist ein Wahlcomputer immer so ein bisschen ein schwieriges Thema halt.
Gab es auch diese Debatte, also das entfernt sich jetzt wieder ein bisschen von Deutschland, aber in den USA bei der letzten großen Präsidentschaftswahl war es doch auch so, dass die, also wenn mich nicht alles täuscht, benutzen ihr Wahlcomputer, eine bestimmte Art, und da hat sich ja im Nachhinein rausgestellt, dass die Firma, die diese Automaten baut, hat komplett finanziert ist von den Republikanern auch.
Das sieht ziemlich aus.
So, also ich will jetzt da keine bösen Gerüchte streuen, aber das ist schon so ein bisschen, merkwürdig.
Man muss ja jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie sofort so war, dass die das bezahlt haben, damit die die Wahl manipulieren, aber eigentlich willst du doch bei so einem demokratischen Spielchen, was irgendwie das Wichtigste ist, was du irgendwie so machen kannst als Bürger, willst du doch nicht, dass es solche Eventualitäten gibt halt. Ja. Deswegen denke ich, ist das diese Zettelwahl und zum Auszählen, ja, ich glaube, es ist genau so. Die sitzen sich hin, dann macht einer auf, sagt, CDU, erste Stimme CDU, zweite Stimme, was weiß ich,
NPD.
CDU, genau, NPD. Und dann zwei. Und dann geht's weiter. So zählen die aus. Ich glaube, die kontrollieren schon nochmal, aber dann wird es immer hin und her gefaxt zu diesen. Ich wusste aber auch erfahren, dass die um 16, immer um 18 Uhr kommt immer die erste Hochrechnung, ne? Aber diese Hochrechnung gibt's schon ab 16 Uhr. Also es gibt so einen Kreis von Journalisten und von Leuten, die wissen schon um 16 Uhr, wie die Hochrechnungen ausschauen, dürfen aber nichts sagen.
Weil es sonst fette Strafen gibt auch.
Ja, ja, weil es sonst halt die Wahl verfälschen könnte und so ein Scheiß.
Ah ja, okay, weil noch gewählt werden darf. Ja,
ist echt weird.
Ich glaube, das hat RTL gemacht. Also das war auch eine Frage gestern beim Kneipenquiz. Welcher deutsche Fernsehsender irgendwie drei Minuten? Oder drei? 37 Sekunden vorher die Ergebnisse veröffentlicht hat. Die müssen jetzt auch eine fette Strafe zahlen auf jeden Fall.
Glaubt ihr, dass der RTL-Typ, der das reingehackt hat, dass er das bewusst gemacht hat oder aus Versehen?
Also kam jemand so, vielleicht ging seine Uhr einfach nicht richtig.
Ja,
keine
schon.
Ahnung. So, fuck. Weil ich meine, innerhalb von 37 Sekunden kann man ja nicht davon ausgehen, dass man jetzt so und so viel mehr Zuschauer irgendwie catcht.
Ja, das stimmt.
Wenn es 20 Minuten früher gewesen wären, ja, okay, dann würde ich Kalkül unterstellen, so ist es vielleicht einfach eine schlecht gestellte Uhr.
Ganz geil eigentlich.
Ja.
Die Wahl. Nee, das ist irgendwie alles, was ich dazu, also nicht alles, aber das Wichtigste, was ich zu sagen habe zur Wahl. Nee, ist schon irgendwie, ich finde es spannend. Und wie es ausgegangen ist, ist halt ein bisschen deprimierend, aber da müssen wir jetzt irgendwie mit klarkommen. Bin mal gespannt, was jetzt weiterkommt. Und dass diese Hurensöhne einfach auch noch so viel Stimmen bekommen haben, ja. Dass die CSU in Bayern noch davor. Da wird mir echt schlecht dabei.
Ja, ich glaube, wir sind alle nicht richtig zufrieden. Vielleicht kann man das festhalten.
Magnus, halte uns mal jetzt ein bisschen auf. Soll ich erst über das Genetikkonzert reden oder willst du erst über die
Genau, Filme? Ja. Das würde mich auch interessieren.
Dann bin ich auch durch, eigentlich.
Das hat mich vergessen, du warst ja da.
Dann habe ich alles gesagt.
Ja, jetzt erzähl. Genetik, die deutsche Rap-Hoffnung. Oder
deutsche Rap-Hoffnung.
Das ist Deutschrap, den du geil findest.
Ja, oder? Ja. Genetik, für alle, die es nicht kennen. Lustigerweise haben eigentlich, glaube ich, ein Großteil der Podcast-Mitglieder hier Genetik abgefeiert, aber Genetik wurde nie in Was hörst du gerade gesagt, weil wir immer genau in der Phase, wo wir sie geil fanden, nicht aufgenommen haben. Deswegen Genetik, Deutschrap, Kompo aus irgendwo Westdeutschland, französische Grenze, glaube ich weiß aber nicht genau wo. Und,
Saarbrücken, glaube ich.
Ja. Ich kann mir das gar nicht genau definieren, warum ich die gut finde. Aber die machen halt irgendwie, die machen halt Rap deutsch. Und zwar gut. So, und das ist schon echt weird. Also meiner Meinung nach so wirklich, natürlich kannst du ein Amerikaner nichts mit Deutschrap anfangen, aber so schon auf dem Niveau halt. So, die Beats sind geil, sie sind jetzt nicht irgendwie hart abgekupfert, sind keine Bushido Assi-Bombasten-Beats, sondern sind so richtige Kopfnick-Rap-Beats irgendwie. Und die haben irgendwie Style und sind freaky drauf.
Was sind das so für Themen, die behandelt werden? Ist ja durchaus keine...
Ja, so Gangster-Rap halt, so ein bisschen, so. Ich bin halt der Coolste.
Okay, also schon so keine Sozialkritik.
Nee, jetzt nicht, also ist jetzt nicht Casper, der über Emotionen rappt oder irgendwie, was weiß ich,
oder Curse singt, oder singt.
Torch oder so, genau. Sondern es ist schon so, es ist schon Asi-Rap, ich bin der Coolste und so, aber nicht nur, du Mutterficker, sehr, also gute Wortspiele, gute Tracks, also gute Lyrik, wahnsinnig viel Zitate auf andere Deutschrap und amerikanischen Rap, was halt schon mal vom Grund aus sympathisch ist. Weißt du, weil irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass man, also mittlerweile kann man halt irgendwie die Beginner zitieren, ohne seine Credibility zu verlieren. So. Also weißt du, was ich meine? So, weil so vor 10 Jahren wäre es halt, also Agro Berlin hätte es nie gedürft. Also Sido irgendwie, die hätten einfach nie die Beginner zitieren können, aber die können es halt mittlerweile, weil du da irgendwie drüber stehst mittlerweile. Naja, und dann war ich auf dem Konzert jetzt, so, Deutschrap-Konzert. Ich dachte schon ein bisschen, okay, alles klar, Deutschrap-Konzert in Berlin, so, da ist alles voller so bulliger Abu-Chaka-Boys irgendwie und gucken einen böse an, so. Und so ein bisschen so, okay, Berlin-Rap und so. Und halt nicht. Waren halt nur 15-Jährige, glaube ich. Es waren einfach nur 15-Jährige. Ich bin 3-mal gesiezt worden.
Nein.
ich komme da an, wollte eine Karte verkaufen. Hat noch eine übrig. Ich habe dann gemerkt, dass das keinen Sinn macht, weil da irgendwie 20 Leute eine Karte verkaufen wollten. Und entschuldigen Sie, haben Sie eine Karte? Brauchen Sie eine Karte? Ja. Und entschuldigen Sie, haben Sie mal ein langes Paper? Entschuldigen Sie, haben Sie mal ein langes Paper? Ganz ehrlich.
Ich wollte ein langes Paper für meinen 13-jährigen Freund.
Genau, wir wollen einen Marihuana-Joint rauchen. Hallo? Könnt ihr bitte, hallo? Sie? Und einmal wurde ich tatsächlich gefragt, ob ich erziehungsberechtigter spiele. Also so, ich komme nicht rein, kannst du meinen, kann ich auch fliegen? Ich so, nein. Und
du warst alleine?
Ich war alleine, ja. Was auch heftig war. Ich bin aber dann irgendwie noch was essen gegangen, weil die da alle gestanden haben und so, und dann bin ich irgendwann so kurz vor 9 rein und es war irgendwie der vorletzte, hab mir irgendwie ein alkoholfreies Bier geholt, was auch ein bisschen cool war, weil dann denken alle, du trinkst ein Bier. Dann stehst du da mit einem Plastikbecher und Bier und alle denken so, hey, du trinkst ein Bier, ganz schön cool. Und dabei, boah, ist gar kein Bier.
Fett, oder? Ganz im Gegensatz zu ganz vielen anderen Leuten auf Konzerten, die auch kein Bier trinken.
Und nee, ich bin rein und die haben irgendwie direkt 2 Minuten später angefangen, das war ganz nice. Und es war... the shit, sag ich mal. Also war wirklich, ich habe mich vorher unterhalten, dass ja Rap-Konzerte, ich bin ja so ein Rock-Konzertgänger und Rap-Konzerte sind auch echt eine schwierige Sache. Die können auch hart schief gehen, Hip-Hop-Konzerte. So. Also, weil die Anlage, ich glaube, wir haben es ein bisschen erörtert und so, und bei so einem, mit einer Band nimmst du halt jedes Instrument einzeln ab. Und dann kann der Mischer das noch so ein bisschen auf die Anlage mischen, aber so bei so einem, da läuft halt ein Beat, läuft halt ein Laptop. So, ja. Und da ist irgendwie, wenn dann die Hi-Hat einfach ein bisschen scheiße ist, dann hörst du die halt einfach nicht mehr. Dann kannst du halt nicht nachmischen noch. Und dann ist auch immer so, Rap ist halt auch immer no offense gegen keine Rapper, aber ich glaube, die meisten nehmen auch keine One-Takes auf. So. Und das musst du halt auch üben und live hinkriegen. So. Und dann verkacken halt auch mal viele. Und wo ich mega allergisch bin, ist, wenn du mal so einen Rap-Act siehst und die dann wirklich irgendwie einen Track spielen, den du vor 10 Jahren geil fandest. Und weil die Langeweile haben, legen sie einen anderen Beat runter. Und dann verkackt es den ganzen Track. So, und das könnte ich kotzen. Aber das haben alles genügend nicht gemacht. Das war sehr empfehlenswert.
Aber das sind diese beiden Typen, das sind 2, oder?
Genau.
Ne? Und die sind auch, das sind die Maskierten.
Genau,
das sind
die Maskierten.
Ja. Waren sie auch voll maskiert die ganze Zeit?
Ja, voll maskiert. Ja, und die waren auch relativ entspannt drauf und so. Und so, hey, soll ich jetzt ein bisschen Smalltalk machen und mit euch reden? Und irgendwie, ja, auf mega angepufft auf jeden Fall. Und, oder soll ich einfach den nächsten Track spielen? So, also, yeah. Also es war so ein bisschen, waren so ein bisschen nette Jungs. Also es war jetzt nicht so ein bisschen, ich bin der Coolste, sondern wir waren eigentlich ganz, ganz entspannt drauf. Also hat echt, hat Spaß gemacht.
Aber es rappt nur einer, ne? Der andere ist, Sick ist ja der DJ, der Producer, wie ich verstanden habe, den Beats macht. Und Caruso heißt er, glaube ich.
Caruso ist der Rapper.
Der, ja. Rapper.
Ja. Nee, es war aber ein bisschen anders. Also Sick und Caruso, also Sick war der Backup-Rapper von Caruso. Sick macht, glaube ich, die Beats, aber als DJ, der Typ, der halt auf Play drückt, manchmal Spaß beiseite, so, das war halt ein anderer Typ. Und die hatten noch zwei so hanselig irgendwie am Start mit im Muskelshirt, die irgendwie da halt irgendwie Fotos gemacht haben und so ein bisschen gebounced haben irgendwie. Und da wieder so, die können halt auch nichts, ne? Also so die zwei Frontmänner, die können was, die können auch ein bisschen grooven, die können auch ein bisschen so, die haben auch so ein bisschen, die haben ein bisschen im den Style so ein bisschen drauf, irgendwie, die haben so ein Blut, aber die anderen drei halt nicht. Die waren halt irgendwie so da und ich weiß auch nicht, warum die jetzt unbedingt dann auf die Bühne mussten, aber dann auch ihr Mäskchen auf und haben so ein bisschen so. Gedingsgebumst.
Ja, aber hat jetzt nur, haben jetzt beide gerappt auch?
Also weil ich Sick hat nicht solo Album gerappt.
Ja, ja, okay.
Er hat einfach nur die Backups gemacht, okay. Quasi. Wie nennt man das denn? Nennt man das Backups? Backup. Wenn die so oben drauf rappen, so als Doppelstimme.
Bestimmte Wörter betonen halt.
Genau. Am Ende das. Das, was ich könnte. Also das würde ich auch gerne machen eigentlich. Genau.
Kennst du gut.
Habt ihr so Rap-Konzert-Erfahrung?
Ja, nur mal, ja, doch. Mein erstes Konzert war bei Dynamite Deluxe.
Oh.
Damals. Und ich war halt Fanboy ohne Ende. Und peinlicherweise, ich habe den. Er hatte D-Flame, ich weiß nicht, ob ihr D-Flame noch kennt, das war so ein Frankfurter Rapper mit einer ganz tiefen Stimme. Ja. Ja. Der war Vor-Act und ich hab's nicht gecheckt, ey. Ich dachte, das wären die gleichen, es wäre schon Sammy Deluxe und hab den übelst abgefeiert, bis ich irgendwann gemerkt habe, scheiße, ey, das ist er nicht. Er hat halt noch nicht gerappt, aber er war ein bisschen peinlich damals. Aber
wie alt warst du da?
22. 15 oder okay, so.
Also mit 15 war ich halt daheim allein und hab, glaube ich, Britney Spears gehört, also es ist cool
genug. Ja, normalerweise auch, aber das war halt gerade so die Zeit, wo es dann losgeht, Bier trinken und rausgehen und kiffen und, oh, habe ich das gesagt? Ja.
Nein.
Ja, das war schon ziemlich geil und ich finde auch, du bist ja so ein Rockkonzertgänger, ich habe nicht so einen großen Spaß bei Rockkonzerten, muss ich sagen. Lustig. Ich finde da Hip-Hop-Konzerte oder Rap-Konzerte wesentlich geiler, also ich kann da mehr abgehen, also weil es groovt halt alles mit.
Mhm.
Die Geschwindigkeit ist okay, ist geil zum Verfolgen, man kann ein bisschen, ja, weiß nicht, einfach nur da stehen, Kopf nicken und das macht, ist einfach, also ich finde das angenehmer als ein Punkkonzert oder so. Moschen tue ich eh nicht und was willst du sonst machen, ja.
Stimmt. Rap ist also ein bisschen tanzbarer grundsätzlich.
Ja, ne?
Also definitiv. Hip-Hop ist so ein bisschen, kommt halt aus der Disco und so und das ist ein bisschen eher so dieses, ich finde es gut, wenn ihr jetzt alle ein bisschen bounced und ein bisschen Spaß habt und bei Rock ist es halt eher so die Tendenz so, oh, das spiele Gitarren Solo, ist auch cool. So, weißt du, so ein bisschen so.
Ja, ja.
Also ein bisschen intellektualisiert irgendwie.
Ja.
Akademisiert.
Aber ich glaube, das ist auch einfach so eine Geschmacksfrage, oder? Also, ich habe auch schon genug Rockkonzerte erlebt, wo die Leute halt echt mitgegangen sind. Ne? Und da finde ich halt gerade, dass sich Rockkonzerte zum Beispiel eher zum Mitsingen irgendwie oder zum Mitgrölen, so im großen Maßstab, viel mehr eignen als irgendwie Hip-Hop-Konzerte.
Ja, ich glaube, bei mir ist auch eine Frage der Affinität zu dem Act. Weil es gibt halt, wenn ich sowas jemand richtig geil finde, damals zum Beispiel Enter Shikari war ich ein großer Fan, da war ich auch auf mehreren Konzerten und bin halt auch übelst abgegangen. Ja? Also ich glaube, das kommt auch echt mal darauf an, wie der Grad ist der Begeisterung für diese Band. Aber wir waren ja auch schon zusammen auf einem Masimoto-Konzert.
Auf jeden Fall, ja.
Den habe ich ja dann nochmal gesehen am Berlin-Festival und ich muss sagen, das ist ja auch Hip-Hop. Das ist auch ziemlich fett. Also der macht halt auch extrem Programm, ne, mit seinen, wie heißen diese Fackeln?
Ja, diese Rauchfackeln.
Ja. Und so, ich weiß nicht, Chris, warst du schon mal auf einem Rap-Konzert?
Nee, tatsächlich noch gar nicht. Ich war auf wirklich vielen, vielen Konzerten, aber ich glaube kein Rap-Konzert.
Okay, dann haben wir jetzt mal den nächsten Action-Point für uns hier.
Außer halt, ich glaube auf irgendwelchen Festivals. Ne? Aber das waren dann wahrscheinlich auch eher irgendwelche Misch-Acts. So, also was jetzt Casper wäre, aber ich war nicht bei Casper. Ne, aber
ja, Casper ist jetzt öfter schon gefallen hier.
Casper ist immer in unserem Herzen.
Ja.
Ich habe ja die Splash damals gesehen irgendwie und so habe ich dich unterbrochen jetzt.
Chris, hast du mich hast du unterbrochen, aber ist nicht so schlimm.
Aber wollte noch sagen, weil dann, ich glaube, du wolltest...
Ja, wolltest du was sagen?
Sagst über, du über nicht Rap-Konzerte, aber viele...
Nee, das ging um Casper jetzt auch tatsächlich. Also, okay, ob jemand von euch das Titelbild gesehen hat auf der neuen Intro, da ist nämlich Casper drauf.
Ja, mit seinem Emo.
Ja, und er sieht aus wie ein ganz schöner Casper.
Ja,
ja. Pun intended, aber...
Petra Trillel.
Also das mit dem Bär?
Was?
So ein Bär irgendwie?
Nee, das Foto.
Nein, das ist einfach bloß so ein Porträtfoto von ihm. Aber seine Frisur geht halt. Also ich bin jetzt kein Freund von Oberflächlichkeiten, aber.
Aber es ist schon ein bisschen Protest.
Ja,
ich meine, er kommt ja auch irgendwie so ein bisschen aus der Ecke und back to the roots, weißt du, zurzeit hat jeder einen Undercut und
das mit so einem weißen Shirt, Casper, Rotkehlchen regiert.
Ja.
Rostkehlchen regiert.
Ja,
ja. Ja, das ist. Also ich habe ja lustigerweise, ich weiß noch nicht genau warum, Sympathien für ihn. Die haben sich so ein bisschen entwickelt. Und dann war ja Splash irgendwie und ich habe mir die Videoaufzeichnung danach angeschaut. Und ganz kurz zu dem Rap-Konzert-Ding, da ist mir auch aufgefallen, da war auch A$AP Rocky zum Beispiel. Und der hatte halt live überhaupt keine Power. Also so vom Rappen her. Aber was der im Endeffekt gemacht hat, der hat halt eine Club-Party draus gemacht. Der hat dann einfach seine Songs
Casper gespielt. Casper oder A$AP Rocky?
A$AP Rocky. Mhm. Der hat quasi seine Songs gespielt. Es war quasi Playback. Also es war mit seinem Rap drauf. Ultra laut. Nur die Tracks gemacht, die irgendwie so richtig bouncen sind und so ein bisschen im Club laufen. Und im Endeffekt war da halt ein DJ, der hat Mucke aufgelegt und A$AP Rocky ist rumgehüpft und hat irgendwie so oben drüber gerappt. So, und die Leute haben es gefeiert, so. Und das ist dann schon wieder fast wieder so, okay, das muss jetzt nicht irgendwie real sein, wir müssen jetzt nicht Rockkonzerte nachspielen, weil braucht man eine echte Band und so, sondern so ein bisschen drauf geschissen, wir machen da jetzt ein Party draus.
Ja, aber nur geschrien ins Mikrofon die ganze Zeit, ne? Und dann immer aus der Puste gewesen. Ich habe mir auf Spotify mal angehört, furchtbar. Ja, ja. Ich habe es gleich wieder ausgeschaltet. Ja.
Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn die Leute das feiern,
ja,
auf dem Konzert, dann liefert er halt das, was die Leute wollen.
Das ist ja das, was ich meine. So.
Ja. Also und ich meine, wenn er vorne Jenga spielt, was mit irgendwie einem Ausgewählten aus dem Publikum, die Leute feiern das, dann macht er seinen Job irgendwo, weil die Leute es geil finden.
Ja. Auf jeden Fall. Und da war ja auch der Casper-Auftritt und da ist mir auch halt wieder bewusst geworden, dann ist der DJ irgendwie und dann hat er irgendwie viele Tracks angespielt, die tun ja bei Rap-Konzerten immer vorher so, als die DJs kommen auf die Bühne. Das ist auch so ein Muster, was mir vorher gar nicht bewusst war. Die kommen auf die Bühne und dann spielen die halt irgendwie so 3, 4, 5
so ein Medley aus alten
Tracks auf, damit Leute so ein bisschen Stimmung kommen irgendwie. Und dann hat er noch einen Skit von einem neuen Casper-Song gespielt, den ich mega fett fand. Also okay, krass, das ist auf jeden Fall schon so, das ist ja echter Rap und so. Und dann kam er auf die Bühne noch ohne Band und hat den Halbe Mille Track gedroppt, ja, wie der junge Rapper von heute sagt. Und
Halbe Mille.
Ach so. Halbe Mille. Und der Track ist ja auch super gut und auch ziemlich Rap und Hip-Hop und yeah, und ich kann's halt so. Nicht so Gitarre und sondern schon echt so, ich bin übrigens ein Rapper und ich kann's, wenn ich will. Mhm. So. Und war so ein bisschen ganz geil. Und dann ist der Vorhang runtergegangen, die Band angefangen und habe ich ausgemacht.
Hast du das Wichtigste mitgenommen?
Ja, so, weil dann versaut das mir halt auch bloß. Macht's mir halt auch schwer, der Kerl.
Yeah. Ja, also ich muss sagen, ich finde die Beats sind schon geil, weil es ist was Besonderes, gerade im deutschen Rap. Weil er holt sich ja seine Inspiration viel aus dem Indie und so ein paar epischeren Sachen, die man auch, also man merkt schon, dass er ein bisschen Ahnung hat, was er so seine Musik einbaut. Aber die Texte, muss ich sagen, sind mir dann teilweise ein bisschen zu
Teenie.
Nein, noch nicht mal Teenie, aber so ein bisschen zu gewollt, lyrisch.
Mhm. So. Weißt du genau, was du meinst?
Das finde ich mir manchmal ein bisschen nervig.
Ja, auf der anderen Seite, das ist das, warum ich glaube ich auch sympathisch finde, er zieht halt einfach auch durch, so, weißt du, der hängt halt irgendwie ab mit hier, wie heißt der Kollege und The Boss und so und die sind alle Chiller und sind irgendwie alle Homies.
Haftbefehler.
Und er könnte halt, wenn er wollte, wahrscheinlich so ein bisschen einen auf irgendwie, ich kann jetzt übrigens doch rappen und bin doch böse so, ich mache jetzt mal ein richtiges Hip-Hop-Album und so.
Aber waren das nicht, halt das nicht. Waren noch die Pläne auch,
ja.
Glaube ich.
Ja, ja,
hatte gut. Hatte Paul mal erzählt, ja.
Was denn? Hm? Noch ein richtiges Rap-Album zu machen?
Ja.
Ich weiß nicht, ob es ein Album wird, aber wir auf jeden Fall ein Mixtape in Angriff nehmen mit richtigem Beats und richtigem Abriss-Rap.
Okay, also Casper will ein richtiges Hip-Hop-Mixtape machen. Da freue ich mich schon drauf ein bisschen. Weil, genau, und an dieser Casper-Sound irgendwie mit Band und Emo-Scheitel und irgendwie so Hinterland und so, das kommt ja auch an, der verkauft ja auch ohne Ende. Von daher gesehen ist es ja auch kein, also so ist es ja so wieder eigentlich affig darüber, sich aufzuregen, weil das funktioniert. Er hat eine Lücke gefunden und er hat irgendwie Hip-Hop irgendwie aufgemacht an gewissen Stellen, wo ich glaube, viele versucht haben, das in den letzten 20 Jahren zu machen und er hat es halt in Deutschland halt auf deutschen Verhältnissen halt geschafft und das ist dann schon cool genug auf jeden Fall. Dann ist es einfacher, Crow zu haten, aber über Crow wollen wir jetzt nicht
mehr. Das schwingt immer so ein bisschen mit, die Diskussion. Ne? Ja. Das ist so krass, dass so zwei Rapper, die sehr, sehr erfolgreich sind in Deutschland, so in ihren unterschiedlichen Bereichen mega Erfolg, also die machen schon beide irgendwo Hip-Hop, aber irgendwie komplett andere Ausuferung, ne? Casper eher so Indie und Rock und Alternative, bisschen Crossover mit drin und Crow halt mega poppig, ja, was ist man teilweise schon sehr unverschämt ist. Und ich bin gespannt, ob der das so durchziehen kann auf Dauer wie Casper, weil also bei Crow
müsste man vielleicht mal das nächste Album abwarten.
Ja, ja, genau. Ist das denn in Planung? Oder?
Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt was mitbekommen, dass er irgendwie sein altes Album komplett neu aufgelegt hat. Aber die einzige Veränderung sind halt irgendwie zwei Songs mehr. Aber er bringt halt nochmal eine, er released das halt nochmal komplett neu und verdient wahrscheinlich sich noch ein goldenes Näschen dran.
Ja, definitiv. Ich finde es so krass, weil ich habe das Gefühl bei dem, der denkt so, scheißegal, ich nehme das jetzt alles mit, mach Party ohne Ende. Der ist ja auch nur auf Tour und lebt sein Leben und scheißegal, was danach ist. Ich mache jetzt mein Ding. Und hat ja noch sein Modelabel, was er damit mitschleift und das wahrscheinlich auch ordentlich abwirft. Aber ich habe dir den Track kennt ihr wahrscheinlich, ne?
Ich glaube schon, ja.
So, jetzt haben wir was für eine Spotify, für die Liste später, für die Playlist auf Spotify. Ich fand es sehr unverschämt, weil irgendjemand, ich habe ihn irgendwo mal gelesen, hey, Mac Miller hätte auf der 1 sein sollen, der Song ist von ihm. Und da habe ich mal so ein bisschen geguckt. Und ohne Scheiß, Whatever, der Track, ist 1:1 Mac Miller Up All Night.
Ach, ganz geil.
1:1, ich schwör's dir. Vom Thema her, von der Musik, also vom Beat und von generellen Stimmung. Und der hat einfach gesagt, ey, geiler Track. Ich mach den übersetze den ins Deutsche. Kommt auf Platz 1. Ich find's so krass.
Also ein bisschen so wie Moneyboy tatsächlich. Ja. Sind wir wieder bei Moneyboy.
Moneyboy hat er das auch gemacht.
Aber das ist ja nichts Neues. Also es hat doch irgendwie.
Ja, stimmt,
auch
stimmt. Ja.
Dieses ich dreh den Swag auf. Das ist ja auch 1:1 übernommen von jetzt habt ihr mich.
Soulja Boy.
Ja, genau. Das ist ja auch derselbe Text. Ja, ne? Was ich aber auch ewig nicht wusste eigentlich. Und dann, okay, cleverer Typ, ja.
Ja, aber er hat's dann, das war ja schon offensichtlich, ne? Der hat 1:1 den Beat genommen, der hat 1:1 den. Aber bei Crow, er hat's halt schon, also er hat sinngemäß komplett übernommen. Und er hat die Musik auch, also der Beat ist natürlich nicht 1:1, aber der ist sowas von abgekupfert davon, das merkt man so krass. Hört's euch mal an und dann wisst ihr, was ich meine. Okay. Up All Night von Mac Miller.
All Night.
Aber was man Crow zugutehalten muss, ist auf jeden Fall, dass er das Ganze, also korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, ne? Aber er macht das ja schon mit seinem eigenen Label, ne? Und, beziehungsweise nicht seinem eigenen, aber mit so einem relativ kleinen Label.
Mit Chimperator,
genau.
Ja, die krebsen auch schon lange rum. Die haben ja irgendwie die Orsons und Mackes und so gehabt. Und ja, die haben halt durch Crow hauptsächlich jetzt machen die auch nicht.
Ich bin da ja so ein bisschen desillusioniert. Ne? Ich habe ja immer so das Gefühl, ganz ehrlich, die kleinen Labels, aber der ist doch bei Universal.
Der hat einen Vertriebsteam mit Universal.
Ja. Ach so, okay,
also ist es, also die haben
sind auch haben die halt, also okay, die kleinen gut. Labels haben dann halt ein bisschen Kohle reingesteckt für die Platte und ein bisschen Promotion, das ist wahrscheinlich genug Kohle, das ist wahrscheinlich genug Arbeit, das sind auch am Arsch, finde ich auch voll cool und so, also no Fans, aber gerade solche Künstler, sobald die doch außerhalb von, ich bin auf YouTube und irgendwas, sobald die irgendwie so ein bisschen Fernsehen sind und so, sind die bei irgendeinem großen Label unter Vertrag, also haben Vertriebsdeal oder irgendwas und dann kommst du gar nicht drum rum halt, ne?
Ja, ich meine die...
Außer Macklemore, der heute in Berlin...
Das habe ich auch heute gelesen auf Reddit.
Oh, okay.
Auch, das, da, weil irgendwie so, ja, das ist die, der erste Track seit 1994.
Genau,
ja, habe ich auch gelesen. Ja. Der ohne Major-Label auf Platz 1 der US-Charts ist oder Top 100. Ja. Und das habe ich in den Kommentaren auch mal so ein bisschen nachgelesen. Das stimmt so ganz auch nicht. Also er hat auch einen Vertriebsdeal. Und er hat wohl auch schon vorher alles ziemlich professionell. Nee, genau, er war bei einem kleinen Label, was ein Sublabel von einem Major ist. Und die haben halt auch Tony Power dahinter, ja.
Ja, das ist diese Indie-Label-Ding, ich bin da auch nicht ganz durchgestiegen, aber das war halt wirklich wohl, als es entstanden ist, war das so eine Gegenaktion irgendwie, wo dann auch so, was weiß ich, Tonsteine, Scherben und so ein Scheiß irgendwie halt ihren eigenen Käse gemacht haben. Und diese Labels sind halt alle Stück für Stück irgendwie von den Großen irgendwie, wenn sie nicht aufgekauft worden sind, dann sind sie halt so abhängig gemacht worden, dass das im Endeffekt dann auch schon wieder durch ist.
Ich meine, überlegt.
Die tragen halt das Risiko, ne? Also die holen sich die Künstler irgendwie und pushen die und haben halt das Risiko. Aber die Kohle bleibt genauso beim großen Label hängen und wenn da irgendwie eine Tendenz für, wenn wir jetzt da noch ein bisschen was machen, dann wird da was, dann machen die das auch. Also von daher gesehen.
Ja, ich glaube, dass du als Indie-Label heutzutage echt nicht viel zu lachen hast. Das Wenn du mir überlegst, du musst schon deine Acts, wenn du mehrere Acts managst, du musst schon irgendwie ein Zugpferd haben, was ein bisschen was abwirft, sonst schaffst du es sowieso nicht zu überleben auf
Dauer. Das ist ja ungewöhnlich, dass bei den großen Labels, also es ist ja, so funktioniert die Label-Rechnung, ja, dass du einfach 100 Tracks rausbringst und irgendwie der eine Track finanziert alle anderen.
Ja.
So. Das ist ja gut. Okay, das haben wir die Labels auch mal abgehakt und Crow und Casper schon wieder. Übrigens, also wirklich, wir machen diesen Podcast jetzt seit 1,5 Jahren und ich glaube, in der zweiten Folge wird entweder Crow oder Casper erwähnt.
True. Irgendwas wollte ich in der Richtung noch sagen, aber ich habe es vergessen. Egal.
Habe ich wieder unterbrochen, ne?
Nein. Ich habe es nicht unterbrochen, aber ich habe meinen gedanklichen Faden verloren.
Du wolltest über was ganz anderes reden heute.
Nee, es war noch bei Rap, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf.
Schade. Aber du wolltest über was ganz anderes reden.
Nö, ich wollte einfach Konversation betreiben mit euch.
Was denn mit den Filmen, über die wir reden?
Die Filme. Ich habe jetzt Angst, weil ich bin eigentlich, glaube ich, mehr informiert über das neue Casper-Album oder Crow als über die Filme, die erst kommen, wo man noch gar nicht so viel drüber weiß. Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Es kommen ein paar. Ich habe mal eine Liste von Filmen gesehen, die jetzt demnächst 2014, 2015 kommen.
Mhm.
Wo ich sehr gespannt bin, weil ich, das sind hauptsächlich Sequels von Filmen, und die ich als Kind total geil fand. Oder Verfilmung von Cartoons, zum Beispiel neuer Turtles-Film oder Jurassic Park, Jurassic World, ne, der Jurassic vierte Park Teil. 4,
ja.
Und Godzilla. Und es kommt viel, aber wo ich mich krass drauf freue, aber ja, die Gefahr groß ist, dass man enttäuscht wird.
Ziemlich wahrscheinlich wirst du enttäuscht werden.
Von was?
Von allen wahrscheinlich.
Besonders von Robocop, vermute ich.
Ja.
Ganz ehrlich.
Ja.
Ich war nie ein Robocop-Typ. Ich habe das nie
cool gefunden. Ich habe das Gameboy-Spiel gespielt, das war geil. Aber da gab es auch 4 Filme von, ne? Oder irgend sowas.
Mhm.
Die waren noch relativ brutal.
Der erste war.
Ja, ich glaube, den habe ich.
Der war ziemlich brutal. Der war aber auch tatsächlich ganz gut, ne? Das war so ein bisschen so Kind seiner Zeit, so diese ganze riesige Actionwelle. Und in dem Kontext war es ein guter Film. Ne?
War das nicht auch so ein bisschen eher schon fast akademisch-satirisch gemeint? Also war das nicht auch schon ein bisschen bewusst überdreht, einfach so, hahaha, wir nehmen es einfach einen Polizisten und der ist Roboter gleichzeitig so ein bisschen? So ein bisschen wie Sharknado? So, weißt du, so ein bisschen so, ey, weißt du, was geil wäre? Wenn ein Polizist und Roboter gleichzeitig ist. So, so ein bisschen die Schiene halt, ne? Und daraus was Ernsthaftes zu machen, ist halt so ein bisschen weird.
Auf jeden Fall. Wann kam denn der erste Robocop nochmal raus? Ich meine, ursprünglich war es sowieso ein Comic, ne? Muss man dazu sagen.
Ach ja?
Robocop war ein Comic.
Ist das nicht, oder? Judge Dredd? Würde ich jetzt sagen.
Ich hatte auf jeden Fall einen Robocop-Comic. Ich dachte, er wäre vor den ganzen Filmen da, aber bin ich mir nicht. Ich dachte aber, dass er auch auf so einem Comic entsprungen ist.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Naja, aber das war halt auch so, ich glaube, das fiel auch in der Zeit, wo so Terminator aufkam, so diese ganze.
Ganz genau.
Diese Cyborg-Ding, weißt du, das war damals irgendwie ziemlich groß.
Ja.
Es müsste so Ende der 80er gewesen sein, ne? Oder Anfang 90er.
Mhm. Ja, genau.
Nee, also ich habe den Robocop-Trailer auch gesehen und dachte mir auch so, weiß ich nicht, ob das was. Also das ist immer so ein bisschen irgendwie, das ist so ein bisschen, wenn du sagst, Comic weiß nicht und so, ich hab jetzt so ein Gefühl, also bei Transformers ist es zum Beispiel so. Transformers ist ja irgendwie ein Spielzeug gewesen. Da hat sich, glaube ich, Hasbro ist es, glaube ich, gewesen, ne?
Mattel,
Hasbro ist es. Da sitzt halt dann irgend so ein japanischer Hasbro-Chef mit so einem japanischen Hasbro-Produktentwickler zusammen. So, was mögen denn Jungs? LKWs. Was mögen sie noch? Roboter. Dann machen wir halt beides gleichzeitig. So, das ist, glaube ich, die ganze kreative Idee hinter Transformers. Das ist ja okay, no offense, voll cool, hat ja auch Kultstatus und so. Und das dann zu nehmen, ist ja keine Substanz da. Und daraus dann so verzweifelt ein Universum zu bauen, das dann auch noch so leicht ernst zu unterlegen, also nicht mit hihihi, sondern so, ja, die kommen wirklich vom Mond und die haben auch Gefühle und so, obwohl sie Roboter sind, das hat einfach keine Substanz. Und wenn du das halt so ein bisschen, also für den orthonormalen, nicht popkulturellen Anti-Nerd, ist es halt dasselbe wie Batman. Aber es ist es halt nicht. So, das eine ist halt irgendwie so schon, da haben sich ganz viele Leute irgendwie ganz viel Gedanken drüber gemacht und daraus ist dann irgendwann mal was entstanden. Und das ist halt so aus dem Nichts. Und das Robocop, habe ich so das Gefühl, ist ähnlich. Das ist so, Film über Roboter und Dinge und dann so, ja, was könnte man denn heutzutage nochmal neu machen? Lass aber einen Robocop-Film machen. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Robocop. Und Turtles ist ja von Michael, wird ja von Michael Bay gemacht, ne?
Das wusste ich noch nicht, ehrlich gesagt.
Der Typ, der Transformers gemacht hat.
Ach, nein.
Na, dann wird's großartig wahrscheinlich.
Ja, schade. Ja, die Werte sind auch computeranimiert, die Turtles.
Nur die Turtles oder alle? Spielt nicht auch Megan Fox
April O'Neil?
Ja, ganz genau.
Ach, deshalb, natürlich. Sie kommt auch nur durch Michael Bay an Jobs, ne?
Nee, haben die nicht einen Hate gegeneinander?
Ja, das war so eine Hassliebe.
Ach ja.
War das nicht so, dass... Doch, er hat mal diesen geilen Spruch gebracht, dass sie durch ihn nur groß geworden ist. Ne? Okay. Hast du, da gibt es irgendwie
einen ganzen
Absatz irgendwo im Internet zu finden, wie er sie basht quasi. Dass sie ohne ihn nichts wäre und so.
Wer Langeweile hat, kann mal googeln
kurz. Ja, ja.
Michael Bay basht Megan Fox.
Die ist aber auch bashable.
Auf jeden Fall. Ja, aber die Turtles hatten tatsächlich auch, also ursprünglich ein Comic, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Noch vor diesen ganzen Filmen, die jetzt damals in den 90ern groß waren, die übrigens großartig waren, meiner Meinung nach.
War auf jeden Fall cool, ja.
Ja, definitiv.
Wo die Turtles aber noch, ja, wo das alles Kostüme waren. Ne?
Ja, genau.
Ja, ich war, ja.
Und da war es aber so, glaube ich, dass der Comic im Vergleich zu den Filmen halt ultra brutal war. Ja, und die Turtles selber waren auch ziemlich harte Hunde oder harte Schildkröten in dem Fall. es sind viele Leute gestorben tatsächlich in diesen Comics. Ne? Und irgendjemand kam dann wahrscheinlich auch bei den großen Produktionsfirmen auf den Dreh, dass wir das Ganze richtig gut vermarkten können, wenn wir das Ganze ein bisschen kinderfreundlicher gestalten und so. Mhm. Ne?
Echt? Da waren auch Comics vor den...
Aber aus Anfang der 80er oder so.
Ja, ja.
Und erst 10 Jahre später oder 7, 8 Jahre später kamen dann tatsächlich die Filme raus.
Das ist schon krass, wie das von Franchise zu Franchise unterschiedlich ist.
Hm.
Weil bei He-Man zum Beispiel, da gab es zuerst die Actionfiguren. Ja, da hat sich, ich weiß jetzt, Mattel wahrscheinlich oder Hasbro auch, gedacht, wir machen jetzt Actionfiguren, ja, ganz verschiedene. So mit ein bisschen Fantasy angehaucht und mit Waffen. Und dann haben sie sich überlegt, ja, wie vermarkten wir das? Also wie können wir die Sales steigern? Und dann, ja, spinnen wir doch mal eine Geschichte um diese Actionfiguren.
Mhm.
Und dann dadurch ist He-Man entstanden. Und
He-Man hat ja auch keine Substanz. Also
total nicht. Wenn du über die Story überlegst, so, ne, da gibt es so the good guys and the bad guys, genau, die irgendwo im Universum sich ständig auf den Sack gehen und dann kämpfen und dann.
Der heißt ja He-Man.
Ehrmann.
She-Ra. Ja. Ne? Das ist so durchkonzipiert. Das
total.
Ist so krass.
Total.
Aber es ist einfach geil. Ich war so großer Fan als Kind. Und genau, He-Man. Kommt auch. Ja, und ich freue mich so krass drauf. Weil es gab, okay, ihr dürft gleich wieder, es gab doch diesen Film aus den 80ern auch, glaube ich, mit Dolph Lundgren.
Genau, den habe ich glaube 100 Mal gesehen.
Der so überhaupt nicht He-Man ist, weil der so ein bisschen abgespaced ist und
ja, sie kommen ja auf die Erde irgendwie und ich habe als Kind 4 Videokassetten gehabt. Das war, glaube ich, He-Man, Rocky 3 und 4, glaube ich. Und ich glaube, damals wusste ich auch nicht, dass es gab nur Dolph Lundgren im Universum, weil der ja bei Rocky auch mitspielt, bei Rocky 4, glaube ich so.
Stimmt, da ist ja dieser Russe, ja.
Ja, genau, der Russe.
Der aber guter Typ eigentlich. Ne? Also der hat irgendwie auch einen Doktor in irgendwas. Molekularbiologie oder sowas. Ja, ja. Also richtig, richtig kluger Kopf eigentlich.
Ist auch so eingekauft wie die von den Klitschko-Brüdern? Nein, krass.
Ja, so ähnlich.
Russen?
Nee, Ukraine sind es, glaube ich, oder?
Okay, dann wird voll Klischee bedient. Sorry. Nee, sonst hätte ich jetzt eine Theorie gehabt. Den Doktortitel und den... Nein, das ist sehr was.
Aber ganz kurz zu den Turtles. Was ich ja neulich erfahren habe, weil da ist mir auch bewusst geworden, dass es ein Comic war. Das ist nämlich auch entstanden, das ist ja ein Parallel, also es spielt ja im selben Universum wie Daredevil und X-Men.
Das wollte ich auch sagen, ja.
Genau.
Ja.
Das ist selbe Universum im Endeffekt so. Und ich glaube, da gibt es auch irgendwie also ich glaube, bei Daredevil ist es, glaube ich, auch so, dass die Substanz, die ihn irgendwie blind macht und blind ist er vorher schon, die ihn zum Checker macht, ist dieselbe Substanz, die Turtles zu den Turtles macht, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher, ja, ne?
X-Men ist DC Comics, ne?
Oder was? Marvel.
Marvel.
Ja. Krass. Ja, schade, dass du mir das vorweggenommen hast. Das wollte ich jetzt auch gerade erzählen eigentlich, aber ist nicht so schlimm.
Das heißt, die Turtles sind auch von Marvel dann, oder?
Wahrscheinlich irgendwie von dem, also das kommt auf jeden Fall aus den 80ern und wahrscheinlich war das, ich glaube, es war irgendwie derselbe Zeichner oder so und es gab halt diese Verbindung, der hat sich aber irgendwann getrennt halt von Marvel wahrscheinlich.
Ich muss ja unbedingt mal nachlesen.
Also Marvel ist es nicht. Ich habe jetzt immer gerade den Wikipedia-Artikel offen. Und Marvel ist
ja, aber Daredevil ist Marvel.
Ja, ja, genau. Deswegen ist es, glaube ich, auch nur so ein Hint gewesen. Es war, glaube ich, nicht so offiziell. Also Daredevil und die Turtles haben die zusammen irgendwie gekämpft.
So ein bisschen wie Predator und Alien, ja.
Waren die auch so ein bisschen?
Ja, also in Predator hat da irgendwo, finden die so ein Lager von ihm, wo der so Schädel und so Trophäen rumhängen. Und da ist irgendwie auch so ein Alien-Kopf. Also von der, war das nicht so?
Im zweiten Predator.
Ja, das, genau. Ja. Das ist so ein kleiner Hint, so ey, die sind im selben Universum. Dadurch ist ja auch so diese ganze Alien vs. Predator-Scheiße entstanden. Ja,
verstehe.
Aber wie da der Link vorher war, ob das nur so ein kleines Easter Egg war oder ob das dann wirklich auch ob irgendwie personell Leute zusammengearbeitet haben an beiden Produktionen und deswegen ist da der Link entstanden, das weiß ich nicht.
Gruselig.
Wäre auch mal interessant rauszufinden.
So, wen haben wir noch? Du hast noch ein paar mehr am Start gehabt. Wir hatten jetzt irgendwie He-Man, Robocop,
genau.
Turtles.
Nein, He-Man, da freue ich mich drauf, weil dieser aus den 80ern, der war halt vom Look and Feel überhaupt nicht das, was man so von He-Man, von der Serie damals kannte. Und ich habe, also ich habe noch keine Bilder gesehen, gibt es glaube ich auch noch gar nicht. Aber ich bin echt gespannt, wie die das diesmal umsetzen.
Weißt du da, wer He-Man spielt?
Nee, noch nicht, weiß ich noch nicht.
Aber ich überlege gerade, wer da reinpassen würde.
Owen Wilson.
Owen Wilson. Robert Pattinson.
Ich dachte eher an Ryan Gosling.
Ryan Gosling wäre ein guter He-Man auf jeden Fall.
Und das Ganze dann aber hier auch wieder von blablabla Winning Refn.
Ja,
diesmal mit orangener Optik aber und nicht blau und gelb, wie halt bei
Wie bei Drive.
Only God Forgives und Drive.
Only God Forgives ist doch rot, dachte ich.
Ja, genau. Und genau, bei Drive, ja.
Genau. Und dann so richtig, aber auch so richtig, weil der ja auch so farblich und so ästhetisch so überreizt ist, weil He-Man, die Serie war ja auch so total überall pink und grün und lila irgendwie so und das wenn es genauso wäre, würde ich es feiern. Wenn so ein bisschen so ein Trip wäre halt. Geil. Das ist nämlich genau der Punkt. Grundsätzlich so Remakes und so, wenn die schon stinken nach irgendwelche gelangweilten Typen, machen die halt, weil sie wissen, damit machen sie irgendwie 100 Millionen Dollar sicher, dann ist es halt so ein bisschen, aber wenn du jetzt He-Man nehmen würdest, würdest du das He-Man-Franchise nehmen, würdest es irgendeinem aufstrebenden Freak geben, ja? Oder noch ganz so richtig, oder irgendwie, wie heißt der, Del Toro würde He-Man machen. So, das wäre halt einfach mal so, das würde ich gern sehen.
Ey, das wäre der Film schlechthin,
Lars von Trier,
He-Man.
Aber wahrscheinlich auch erst ab 25 dann, ne?
He-Man ist Hitler und lässt sich blasen, während der Leute abschlachtet.
Ja, wenn er die Arschbacken abgeschnitten bekommt oder sowas. Das.
Geil. Ja, wunderschön. Okay, Jurassic Park hatten wir noch.
Jurassic Park. Ich weiß, was du sagen willst. Die Reihe ging immer steiler bergab. Nein, aber
ich
habe es
gedacht.
So.
Es ist so, nicht schreiben.
Definitiv. Wir haben uns lieb.
Jurassic Park, kritisches Thema.
Ja. Nein, ich glaube, ich habe keinen Film in meinem Leben so oft gesehen wie Jurassic Park.
Den ersten auch?
Ja. Na klar, den ersten. Und der zweite, den fand ich schon ganz geil, weil da waren zwei T-Rex und zwei Autos, die kaputt gehen und das waren halt ein paar neue Dinosaurier. Und dann kam der dritte und ich war mit meinen ganzen Freunden drin, wir waren alle große Jurassic Park Fans und wir haben echt im Kino gesessen und fast angefangen zu heulen, weil der so scheiße war. Aber
kann ich mitführen.
Das Ding ist, der vierte Teil, und ich habe deswegen ein bisschen Hoffnung, dass er nicht ganz kacke wird, ist geschrieben von Steven Spielberg, beziehungsweise Steven Spielberg war mit beteiligt am Drehbuch oder an der Geschichte, glaube ich, an sich, die jetzt in Zusammenarbeit irgendjemand anders gemacht hat. Und das ist für mich ein Funken Hoffnung, den ich dabei habe, dass der nicht ganz so abgefahren ist. Ja.
Ist da schon was bekannt? Also ist da schon was bekannt über die Story? Also ich meine, das Ganze wird ja Jurassic World heißen.
Ja.
Deswegen kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass die Dinosaurier sich jetzt verbreitet haben, fernab von diesen ominösen Inseln und jetzt die ganze Welt.
Ein bisschen The Walking Dead nur mit Dinosauriern. Quasi statt Zombies Dinosaurier.
Dass sich Menschen in Dinosaurier
verwandeln. Ja, ohne Scheiß. Ich schwör's dir. Ich habe das gelesen.
Aber
ich weiß jetzt aber nicht, ob das widerlegt wurde oder nicht.
Ja, wurde es.
Wurde es widerlegt. Okay, dass es irgendwie die Story war, dass die DNA der Dinosaurier gekreuzt wurde mit Menschen-DNA und dann das halt so Mutanten irgendwie auf so einer Insel sind.
Und es gab halt so Konzeptzeichnungen davor, die hast du wahrscheinlich auch gesehen.
Nee, die habe ich nicht gesehen.
Wo sich halt ein kreativer Typ halt ausgelassen hat scheinbar in seinen Zeichnungen. Das sind dann also Velociraptor, Mensch-Hybriden irgendwie und Echsen-Menschen und sehr, sehr, sehr abgedreht und dann irgendwie auch, also ich meine, Jurassic Park hat ja immer trotz allem wenn natürlich auch so sehr fadenscheinig, aber immer noch diesen wissenschaftlichen Hintergrund, ne?
Dass man,
der jetzt vor kurzem widerlegt wurde, genau. Und das wäre so ein bisschen over the top gewesen, glaube ich. Ne? Also dieses, dass plötzlich dann Genmanipulation auch mit reinspielt.
Ja, das ist total Ausuferung von so einem Franchise, ne?
Und dann noch ein paar Außerirdische rein, weil Steven Spielberg ja auch dabei ist.
Genau, E.T. kommt dazu.
Ja. Soll nicht auch Independence Day 2
neu auf 2 und 3. Ja, es gibt zwei neue Independence...
Wie heißt der mit vollen Namen?
Wer?
Der Typ von Schindlers Liste. Der Herr Schindler, wie heißt der mit Vornamen?
Oskar Schindler.
Oskar Schindler kommt auch vorbei.
Achso.
Ich dachte, ein zweiter Teil.
Oh. Wow. Wow. Schön, das.
Ich glaube, das wäre nicht so gut ausgegangen, ne? Schindler war direkt nach dem Krieg ziemlich gefickt sozusagen. Der hat seine ganze Wirtschaftsmacht verloren, ist dann irgendwann einsam gestorben.
Oh nein, der arme Kerl. Mhm.
Tja.
Titanic 2 auch.
Ja. Oh Gott, Fanfiction gab es ja auch ohne. Jurassic Park waren wir.
Also da sind wir extra die Komplexe. Hast du noch einen am Start?
Ich wollte noch was Jurassic Park sagen.
An Jurassic Park habe ich habe nämlich neulich, bevor du angefangen hast mit dem ganzen Zeug, habe ich neulich mal wieder gedacht so, Jurassic Park, wir haben mal so einen Film, den müsste ich unbedingt wieder mal sehen. Ja. Weil ich glaube, der ist echt gut halt.
Das Krasse ist halt, du musst dir mal nochmal dran denken, der ist 92 gemacht worden. Hm? 1992. Hm? Das ist jetzt über 20 Jahre her.
Oh Gott.
Und ohne Scheiß, ich habe seitdem keinen besser animierten T-Rex gesehen, ever. Irgendwo, in irgendeinem, weißt du, die Technik ist so weit in 20 Jahren vorangeschritten und ich habe nicht einen T-Rex gesehen, sei es Gott, sei es bei, wie heißt King Kong oder sonst wo, der besser animiert war. Der war so geil. Mhm. Und es gibt ein Doku, ist eine Stunde lang auf YouTube, da geht's halt um CGI und Jurassic Park und da siehst halt mal ein bisschen das Making-of. Das ist so krass. Die haben echt so viel Zeit investiert und da kam auch zum Glück diese neue, die Technologie hat einen ziemlich krassen Sprung in der Zeit gemacht, die das halt ermöglicht hat, dass man die Dinosaurier so animieren kann. Und die waren wohl sehr, sehr penibel, diese im Detail. Also Steven Spielberg an sich war sehr, sehr penibel, dass die richtig wie die Puppets aussehen.
Ja.
Sonst hätte er es nicht gemacht, sonst hätte er alles nur mit Puppets gemacht.
Ja, der kann das halt auch, der Kerl.
Ja.
Also der Spielberg ist halt einfach auch ein krasser Typ und der wenn er sich in sowas reinfuchst. Ich habe ja auch neulich erst erfahren, dass ich dachte ja auch, war ja fest überzeugt, dass der zweite gar nicht mehr von ihm ist, aber es ist ja gar nicht so. Der hat, glaube ich, alle gemacht, ne?
Nee, den dritten, da war ich, glaube ich, nicht mehr dabei.
Also bestimmt von Michael Bay auch.
Der dritte, oh Gott, na egal, da reden wir jetzt nicht mehr drüber.
Aber es gab halt auch so tierische Logiklücken, zum Beispiel im zweiten Teil, das ist mir auch irgendwann im Nachhinein aufgefallen. Ja, es gibt ja so diese eine Szene, nachdem werden wahrscheinlich auch die Zuhörer noch kennen als fundierte Jurassic Park Zuschauer. Diese eine Szene, wo der T-Rex verschifft wird nach San Diego und da in den Zoo kommen soll. Und dann kommen sie auf diesen großen Transporter rauf und finden an dem Steuerrad eine Hand.
Ja.
Eine abgetrennte Hand.
Ja.
Das Problem ist aber, dass ja nur der T-Rex an Bord war. Und der war die ganze Zeit eingeschlossen innerhalb von diesem Containerraum.
Mhm. Der kommt ja dann auch aus diesem Containerraum raus. Ne?
Ganz genau.
Ja.
Und die Frage ist so ein bisschen, wer hat ihm die Hand, also wer hat den Typen gefressen und warum hängt diese Hand da?
Ganz andere Crime-Scene. So, weißt du?
Vor allem ist es nicht, also beim ersten ist es doch so, dass die, das fand ich auch immer mega unterlistisch, also im Nachhinein ist es auch mega unterlistisch, aber ich weiß, als Kind habe ich das fertig gemacht, wo sie dann den Strom anschalten will. Und in dieses komische Stromgebäude geht und dann irgendwie so, da sind die Velociraptoren, laufen da so rum. Und
Samuel L. Jacksons Arm, oder?
Ist es Samuel L. Jackson?
Ja, Samuel Jackson.
Genau, und dann lehnt sie sich so zurück in so eine Ecke und dann kommt so der Arm runter und sie so, ach, oh, du bist es, und dreht sich so weg und dann ist der abgerissene Arm so. Wo war der gehangen? Ja. War der so die ganze Zeit so auf halber Höhe gestanden, so der Arm, hat doch gewartet, dass sich jemand dagegen lehnt, das hat keinen Sinn, dass der Arm so runterkommt, das ist einfach Schwachsinn.
Noch geiler wäre es, wenn der Arm sie geohrfeigt hätte. Was ist das denn? Oh, fuck.
Ja, so ist, wenn man so nach 20 Jahren noch so Filme zurückguckt, mir ging es bei Star Wars zum Beispiel auch so, damals waren die Überfilme, übergeil. Wenn du heute die schaust, dann denkst du, wow, hier und da, nee, das ist ja mega, mega peinlich. So ein Stück Plastik da auf der Schulter rumzutragen,
wegzutragen. Ja, schon,
zu schreien, als wäre es sonst was. Ja, aber trotzdem immer noch einer der größten Filme aller Zeiten.
Bam. Unterhaltsam, auf jeden Fall. Ja. Durchaus.
Jurassic Park. Ich weiß, welchen Film du vergessen hast noch.
Nämlich?
Godzilla. Noah.
Godzilla. Ja.
Der kommt auch, wird auch geremixed. Ist der nicht sogar von Del Toro diesmal? Jetzt lüge ich schon wieder, ne?
Und meinst du, dass er direkt nach Pacific Rim, was ja irgendwie genau in dieselbe Kerbe schlägt, dann direkt nochmal Godzilla macht?
Nee, ich glaube nicht. Hast du recht.
Habt ihr den gesehen, Pacific
Godzilla?
Rim?
Nee, noch nicht.
Jemand hier? Paul? Also war nicht so spannend, dass
man
du
hört Paul nicht, wenn er das sagt.
Ja, Paul hat angefangen, hat er gesagt, aber nicht weiter geguckt, weil er ihn nicht überzeugen konnte.
What? Das heißt, du bist aus dem Kino gegangen, Paul?
Ganz kurz mal.
Was? Du hast den illegal im Internet geschaut?
Oh nein, Paul.
Das können wir aber nicht unterstützen hier, Mensch.
Das ist ja fast so schlimm wie mit dem Späti im Bier klauen.
Ja. Ich glaube, es war eine Spezi.
Auch. Ja. Ganz kurz, Godzilla 2014, Cast an oberster Stelle, Bryan Cranston, der Breaking Bad
als Walter White. Als Godzilla, oder was? Ja,
im Kostüm.
Hat er nicht so komische Stimme auch immer, der Godzilla?
Ach, das ist eine hohe Stimme?
Nee, das ist eher so ein tiefer Hall, glaube ich. Ich kann das jetzt nicht. Ja, eben.
Ich weiß auch nicht mehr. schlecht drauf. Voll grumpy, ey.
Aber ich finde auch gerade bei Godzilla, was irgendwie, gerade die ganzen alten Sachen, es gibt ja zigtausende ursprünglich japanische Godzilla-Filme, wo noch Mothra drin vorkommt, yeah, und Space Godzilla, ganz groß mit Kristallen auf dem Rücken, wo Laser draus geschossen werden. Das habe ich irgendwann bei TV5 gesehen, vor so ein, zwei Jahren.
Schön, es gibt grandios. Es gibt auf YouTube auch eine Liste, also ein geiles Video, das ist eine Top-10-List der krassesten Filmmonster oder so. Mhm. Guckt euch das mal an, ich hab Tränen gelacht. Also ich gesehen habe, da ist halt auch so noch ein paar Godzilla-Monster dabei. Godzilla. Ja. Nee, aber das Krasse bei dem neuen Godzilla ist, dass Godzilla, also die Kreatur an sich, wieder mehr an die alten japanischen Vorbilder angelehnt ist, weil der von Roland Emmerich, der Godzilla von, ich glaube, 2003 oder so, der hatte, oder nee, der war früher, egal, der hatte einen ganz neues Creature-Design. Mhm. Ich fand das ziemlich geil, muss ich sagen.
Ja, aber, fand ich eigentlich schlecht.
Aber der Film war leider nicht gut. Ich finde, Godzilla ist schon eine geile Kreatur an sich und ein geiles Setting, mit dem man es machen kann. Aber der Film war leider ein bisschen zu emotional.
Und ja, tatsächlich habe ich am Ende mit Godzilla mitgefiebert.
Schwangerschaftstest
Ja, genau.
Ich bitte dich.
Der arme Godzilla.
Ja, aber ich hatte tatsächlich in dem Moment, wo Godzilla sich verfängt in dieser Brücke in New York, spielt das doch, ne?
Ja, genau.
Verfängt er sich an der Brücke und wird dann so grandios abgeknallt von den Apache-Helikoptern.
Genau.
Habe ich ein bisschen mitgefühlt. Echt? Also
weint er nicht auch sogar so ein bisschen so?
Also ich habe geweint auf jeden Fall.
Ich sehe so ein verkappter Koreaner am Anfang, der so mit Godzilla.
Ja, ja.
Godzilla.
Guckt der ins Meer.
Das würde auch richtig passen, das Ganze irgendwie so ein bisschen in den Zeitkontext einzufügen und Fukushima vielleicht aufzugreifen.
Ja,
also wenn man, ich glaube, das
kommt garantiert, oder?
Ich weiß es nicht. Doch, das kann ich würde fast sagen, dass es so obvious ist, dass es nicht rankommt, also stimmt, dass es nicht behandelt wird, aber es wäre natürlich mehr als passend einfach.
Krass. Das wäre.
Ist sowas nicht so für so Berufsempörte dann immer auch gleich so ein ja, also muss das jetzt sein, dass man jetzt darüber so tut, als wäre jetzt was Lustiges gewesen, weil da Godzilla kommt, weil da, also weißt du, was ich meine? So ein bisschen so, darüber macht man keine Witze, darüber lässt man keine Monster erwachen, so.
Und deswegen schweigen wir es lieber tot
einfach. Das ist egal. Wir reden da gar nicht drüber. Ja. Einmal im Jahr gibt es einen Gedenktag, mehr nicht.
Ja, aber ist halt hier so ein übervisueller Film. Mhm. Weil wie halt, ist halt, ich stehe halt auch so ein bisschen auf so Katastrophenfilme und so riesen Blockbuster, wo halt in der Stadt irgendwas passiert, wenn es gut gemacht ist. Ja. Also Independence Day fand ich damals geil, muss ich sagen.
Ja.
Alle anderen Roland Emmerich-Filme waren der letzte Scheiß. Mhm. Also ich
auch Independence Day.
Was denn? Ich fand
Independence Day war auch Roland Emmerich.
Oder? Ja, war Roland Emmerich, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich damals halt auch noch eine andere Rezeption hatte, oder einen anderen Horizont. Aber halt so diese ganzen, ich meine, er macht ja immer das gleiche, Roland Emmerich, ne? Das ist meistens New York oder halt die Welt, kommt irgendwie ein Einfluss von außen
und zerstört.
Die Welt wird gefickt.
Ja.
So, und das ist immer wieder, egal, also unterschiedliche Szenarien, aber immer letztendlich immer dieselbe Story und dann halt irgendwie so die Menschheit, die dann zusammenhängt, zusammen.
Und unter der Führung von Amerika
meistens. Genau, ne? Irgendwie zusammenhält und irgendwie doch irgendwie noch überlebt oder sowas. Und Roland Emmerich mag ich leider nicht.
Nee, ich bin
2012 war Fan. Zum Beispiel unfassbar.
Film, Was, welcher Film?
2012. Furchtbarer Film.
Hm? 2012?
Achso, ja. Definitiv.
Aber das Ding ist, er macht ja jetzt halt noch zwei Independence Day Filme. Ich meine, was soll denn da noch passieren? Er hat aber ja schon Independence Day 3 und 4 Mal danach gemacht.
Aber das habe ich mich halt auch gefragt, so allein von der Logik her, was den Film angeht. Ne? Ich meine, dieses Raumschiff, also hat so zwei Punkte. So, das Raumschiff ist abgestürzt, okay. Ne? Aber das waren ja riesige, riesige Untertassen. Ne? Also nicht mal dieses Mutterschiff, was dann hochgejagt wurde, sondern einfach auch diese kleinen Schiffe, ne? Die dann irgendwie trotzdem
so groß waren. Müll liegen halt.
Ja. Erstmal das. Und was, ich meine, ist ja nicht so, dass die ganzen Aliens da sterben. Ne? Ich meine, das Ding ist dann trotzdem noch, also das ganze Schiff ist voll mit irgendwelchen wirklich angefressenen Außerirdischen. Und das waren welche, die davor schon Flugzeugabstürze überlebt haben, ja, und dann irgendwie den Präsident der Vereinigten Staaten bedroht haben. Das war einer.
Ja, ne? Das war einer.
Ja, alles Drohnen, sagt Paul. Ja. Genau. Verstecken die USA dahinter.
Ja, ja. Ich glaub, das immer wieder.
Der kommt bestimmt dann noch so irgendwie, das war nur so das kleine Schwadron, jetzt haben sie hier mal Hilfe vom Heimatplaneten geholt, jetzt kommen doppelt so große Raumschiffe mit noch fieseren Viechern.
Na.
Wahrscheinlich schicken sie dann so Godzilla-artige Monster auf die Städte los.
Ah.
Dann schließt sich der Kreis.
Wahrscheinlich wird alles nur ein Film, 2015.
Ja, ja. Und dann Transformers vom Mond noch. Die Turtles kommen ja vom Mond, habe ich gehört.
Was?
Von Michael Bay. Habe ich gehört.
Vom Mond.
Aber um vielleicht nochmal diesen Kreis zu schließen, auch tatsächlich sollen in dem neuen Transformers-Film sollen nicht mehr, also Autobots wird es noch geben, es gibt aber auch diese Dinobots, die ja auch irgendwann so eine Spielzeuglinie waren, also dass sich halt die Roboter in Dinosaurier verwandeln und wieder zurück.
In fleischliche oder?
Wahrscheinlich mechanische Dinosaurier.
Und die Hauptrolle im neuen Transformers soll ja Matt Damon spielen, ohne Witz halt jetzt.
Nein.
Und das macht er.
Nicht Matt Damon, Schwachsinn. Wie heißt der
andere? Bryan Cranston.
Leonardo DiCaprio.
Nein. Der,
Ben Affleck.
Nein, Ben Affleck ist Batman jetzt.
Ach, du meinst...
Nee, der Typ, der das Unterwäschemodel. Das Unterwäschemodel. Nein, das Unterwäschemodel. Model. Mark Wahlberg.
Ja, das passt ja auch. Das passt ja total.
Der hat nur gute Filme gemacht auch.
Ja.
Nur gute Filme.
Zwinker, Zwinker.
Das Shit gerannt. Nee, aber gibt es einen guten Film mit Mark Wahlberg? Doch, warte mal. Die Party. Ja, okay, das war. Aber
es war auch nicht unbedingt seine Leistung, muss ich dazu sagen. Also er war nicht schlecht, aber.
Ich habe jetzt. Ne.
Da ist halt die Story, die den Film trägt, nicht Mark Wahlberg.
Nee, ja, stimmt, richtig.
Und selbst das war ja nur irgendwie ein, wie sagt man, ein Re-Release, ein
Remake?
Ein Remake, genau. Von diesem koreanischen Film.
Habe ich mal gehört.
Departed?
Ja.
Ah ja. Großartiger Film. Aber habt ihr The Fighter gesehen? Ich habe ihn nämlich nicht gesehen, aber da spielt auch Mark Wahlberg.
Ich habe ihn gesehen, der lief bei ProSieben vor nicht allzu langer Zeit.
Und?
Christian
Bale, ne?
Nee, Christian Bale war wieder gut, aber...
Ja, ja. Also ich überlege halt, welcher Film mit Mark Wahlberg noch... Aber, ne?
Dieser M. Night Shyamalan-Film.
Ja.
Also,
der war The Happening.
The Happening, ja.
Boah, da war ich auch so sauer.
wo der Wind, die alle
umgehen. Ja.
Nee, die Pflanzen. Die Pflanzen.
Das war so...
Ja, die Pflanzen waren es, aber der Wind war es immer.
Das war die fiese Windbestäubung.
Ja. Aber das war komisch, der Film. Also der war lustig.
Ich fand die Idee halt super schön eigentlich. Also diese
ja.
Der Trailer und so. Das war so ein Film, der für einen Trailer gemacht wurde. So einfach dieses, Leute fallen einfach um. So. Das ist einfach eine super, super spannende Geschichte, aber halt nicht gut zu Ende gedacht halt. Wie halt der Typ halt so ist. Der hat ja immer super Ideen, aber denkt sie halt nicht klug zu Ende.
M. Night Shyamalan, findest du?
Ich finde halt immer spannende Ideen.
Grandios schlechter Regisseur. Weil zum Beispiel auch The Sixth Sense, das ist halt auch überhaupt nicht seine Idee.
Das glaube ich auch. Aber was hat er dann danach gemacht?
Science. Girl in the Water oder so.
Ich finde, dass die gehen immer so bis zu zwei Drittel. Dann gehen sie immer noch ganz okay. Und dann sind die halt einfach wirklich schlecht. Also von jetzt auf nachher.
The Village
ist halt wohl mal ein fetter Film.
Ja, ich meine, ist so sein Ding, ne? Diese Twists am Ende. Und das hat er schon bei manchen Filmen richtig gut gemacht. Aber er hat auch viele, wo ich sage, nicht so geil. Ich fand zum Beispiel Unbreakable, den viele auch so abfeiern, den fand ich jetzt auch nicht geil. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Oder The Happening, ganz klar. Was hat er noch gemacht?
Es gibt jetzt momentan einen Film, glaube ich, also relativ neu auf jeden Fall von ihm. Ich weiß aber auch nicht welcher. Vielleicht können wir das mal kurz.
Aber es ist halt auch schon krass. Jeder erwartet halt immer von ihm, dass er so ein krasses Ende jetzt bringt in seinen Filmen.
Das
also The Village noch, der war ja auch gut.
Aber wie gesagt, so The Sixth Sense, ja.
Ist der von ihm?
Mhm. Ja.
Krass.
Also Sixth Sense war, zumindest diese ursprüngliche Idee, ne, dass jemand die ganze Zeit tot ist. Oh, sorry. Jetzt habe ich das gespoilert. Von diesem Film von 2000.
Älteste Spoiler.
Von 1998.
99.
Ja, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr gucken.
Kommt halt eigentlich aus so einer amerikanischen Kinderserie. Also eine Kindergruselserie mit verschiedenen, also wo in jeder Folge irgendwie was Neues passiert. Mhm. Ne? Irgendwie Geschichten aus der Gruft, sowas in die Richtung. Und irgendwie gibt es da auch etliche Beweise, sag ich mal, dass sich das allererste Drehbuch quasi komplett um diese Idee dreht.
Verstehe.
Und gar nicht so weit ab ist von dieser 30-minütigen Folge aus der Serie. Und er hat die Geschichte dann ausgebaut und da waren mir persönlich wieder zu viele Logiklöcher drin. Ne? So dieses, dass jemand nicht merkt über Monate hinweg, dass er mit niemandem reden kann, außer mit dem komischen Kind. war, ne, das funktioniert alles als Popcorn-Kino, auf jeden Fall. Und das war ein guter Film, das war ein guter Twist. Klar, aber es war nicht unbedingt
super logisch.
Super logisch und super stringent. Super, ne, aber vielleicht muss man sich sowieso von so einer Idee verabschieden.
Ja. Ne,
dass alles immer super logisch ist.
Und klar, wenn du 90 Minuten, definitiv, bei Godzilla wird es auch ein bisschen schwierig.
Ja, wenn du 90 Minuten oder eineinhalb Stunden was angeschaut hast, eineinhalb Stunden, 25 Minuten, wenn du irgendwie sowas ein paar Minuten angeschaut hast und bist danach entertained und fandest es ganz cool, dann ist es ja schon mal, hat sich schon mal gelohnt.
Ja.
So, und dann ist es irgendwie, dann wenn es, natürlich ist es schön, wenn es noch so einen Anspruch hat, wo du sagst so, what the fuck.
Ja, aber gibt es denn Filme, die jetzt demnächst kommen, auf die ihr euch besonders freut?
Schön, dass du fragst. Tatsächlich habe ich heute gehört, dass ein Regisseur, wenn wir mal bei den ganzen Crap-Shit-Garanten mal weggehen wollen, zu den Leuten gehen, die es können. Ich weiß nicht, ob ich Terry Gilliam, was sagt Gilliam? Ja, Gilliam?
Der Regisseur von Fear and Loving in Las Vegas.
Und von 12 Monkeys und von Brasil und von das Kabinett des Dr. Parnassus
und von Mitglied von Monty Python. Python,
genau. Der Typ ist so ein abgeranzter Brite irgendwie, der auch an sich ein ziemlich cooler Typ ist. Es gibt einen Durch die Nacht mit ihm und noch einem anderen Regisseur, den kenne ich aber nicht, aber Terry Gilliam ist auf jeden Fall ein geiler Typ. Und er macht jetzt einen neuen Film, The Zero Theorem, das Zero Theorem. Hauptrolle spielt Christopher Waltz. Ich habe einen Trailer gesehen und er spielt keinen Nazi, was schon mal krass ist. Also keinen Deutschen, der in Amerika unterwegs ist und Leute umbringt. Also könnte was werden. Und ist halt so eine, also typisch eher so eine sehr düstere postapokalyptische Szenario. Also ähnlich wie Brasil und 12 Monkeys, aber halt mit so einem mega fantasievollen, fast schon märchenhaften Setting, das an sich so absurd und lustig ist. Also Brasil ist ja eigentlich die Zukunft, die da gemalt wird, ich weiß nicht, ob du Brasil gesehen hast,
nein,
lohnt sich auf jeden Fall. Die Zukunft, die da gemalt wird, ist eigentlich total düster. So, alles ist hardcore bürokratisiert, alle arbeiten in so Ämtern und irgendwie so, keine Ahnung, bla bla. Aber durch, dass es ein britischer Film ist, und durch, dass es irgendwie der Typ halt, der Monty Python gemacht hat, sind die Charaktere und das ist alles so absurd gezeichnet, dass es schon wieder fast lustig ist. So, und es ist wirklich ein schöner Film. Und zum Beispiel, da gibt es diese tolle Szene, die finde ich super großartig, auch so Metapher und so. Am Anfang wird ein Familienvater, klingelt irgendwie so die Tür und dann brechen von überall irgendwie so Security, also so Special Forces rein und packen den Typen und nehmen ihn fest und lesen die Rechte vor, sie haben das und das und das Recht und gehen wieder und die Wohnung ist zerstört und du denkst so, what the fuck passiert hier gerade? Und dann ist es halt ein Fehler. Also es ist ein Fehler, warum sie diesen Typen genommen haben, weil der Typ, der diese Haftbefehle ausstellt, steht also in so einem riesigen Büro, eben so alles weiß und clean und halt so diese komischen mechanischen Geräte, die er dann irgendwie so reinhackt und dann fallen die Zettel hinten raus und der hat eine Fliege im Büro und jagt die halt und er schlägt die Fliege und der Fliegenkadaver fällt dann so runter in dieser Maschine und dadurch wird halt irgendwie aus einem P ein E oder so. Dann wird die falsche Person halt mitgenommen. Das war die Metapher des Bugs, ja, des Fehlers im System, der dazu führt und okay. So. Und
Deep Shit.
Ja, auf jeden Fall. Also Brasil ist auf jeden Fall ein cooler Film und 12 Monkeys ist ein super Film und also ja. Der Typ kann das und wenn der jetzt mal was Neues macht, da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Also das, ich glaube nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, Trailer gibt's jetzt irgendwie schon, nächstes Jahr wahrscheinlich dann. Da habe ich ein bisschen was drauf. The Zero Theorem. Gibt's einen Film, wo du dich drauf freust?
Mach die erstmal weiter.
Ich
muss überlegen, irgendwie, ich bin so der Letzte, auf den ich mich auf jeden Fall gefreut hatte, war This is the End.
Hab ich noch vor mir.
Ja, gucken die an. Ziemlich guter Film, ziemlich lustig.
Ich verwechsel den oft mit dem britischen Shaun of the Dead.
Ja, ja, ja.
The World's End.
The World's End, genau.
Ja. Okay, This is the End, okay. Du meinst aber den amerikanischen, wo James Franco spielt und
genau, mit Seth Rogen
die sich selbst spielen.
Und Evan Goldberg, ja, genau. Ja, ja. Aber sehr überzogene Charakterdarstellung, ja. Spielen sich selbst.
Und du hast ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen, ja. Zweimal mittlerweile. Und wie einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch.
Gutes Zeichen.
Ja, aber okay. Das sind so Filme, gerade was Comedy angeht, ne, die muss man eigentlich auf Englisch gucken.
Ja,
auf Deutsch funktioniert vieles nicht.
Okay, geil. Ich glaube, ich gucke ihn heute noch.
Ja, mach das mal auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel, ohne jetzt großartig zu spoilern, erst recht für dich nicht, gibt es halt, einfach nur um diesen Vergleich zu bringen, warum es im Deutschen und im Englischen nicht, also warum es nicht im Deutschen, aber im Englischen funktioniert. Also so viel kann man ja verraten. Also die Welt geht unter. Ne? Und okay, jetzt können wir es eigentlich beenden, oder? Na, und sie sitzen dann halt quasi in den Anfängen dieser Apokalypse noch im Wohnzimmer und rätseln halt, woran das liegen könnte, ne, was da los ist. Und dann geht's halt die ganze Zeit darum, dass das vielleicht was mit dem Tag zusammen zu tun haben könnte und dass es dann irgendwie in der Nähe vom 5. Mai, also dieser Cinco de Mayo, dieser mexikanische Feiertag. Und im Vorfeld sind halt super viele Sinkholes, also diese, wie kann man das im Deutschen erklären?
Ich weiß nicht, was es ist.
Also wenn halt einfach so die Erde wegbricht.
Also so Sinkholes.
Sinkholes, genau.
Schlaglöcher
und dann gibt's,
oder sowas.
Riesige Schlaglöcher sozusagen. Okay. Das passiert ja auch heutzutage, wo halt so in großen mexikanischen Städten einfach irgendwie die Erde nachsackt und so eine halbe Nachbarschaft verschwindet. Und dann gibt's halt auch so auch schlechte Wortspiele, ganz klar, ne? Aber dann rätseln sie halt rum, dann Cinco de Mayo, Cinco de Mayo, okay. Das ist sehr einfach, aber ziemlich witzig und das funktioniert einfach im Deutschen überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht mal, was sie genau dafür nehmen, aber deswegen. Also wenn du heute noch ins Kino gehst, ne, dann gucken bitte auf Englisch.
Auf jeden Fall. Ich finde schon ein Kino in Berlin. Ja.
Sehr großartig. Ja. Sind wir eigentlich so ein bisschen jetzt durch mit dem Film? Wir nehmen auch schon lange auf.
Ja, ich weiß, aber das Thema ist unerschöpflich. Aber
wo sind wir denn jetzt gerade zeittechnisch?
Das ist jetzt wieder sehr meta, aber ich kann eine Stunde auf jeden Fall schon. Schon länger als eine Stunde sogar.
Naja.
Okay. Ja, wollen wir zum gemütlichen Teil übergehen?
Was hörst du gerade, oder?
Was hörst du gerade, Magnus?
Oh, ich habe
außer deinen Kindschreien
nicht zum als erstes fragen.
Genau,
das
nicht,
ist
ne?
das nämlich, doch.
Wollte ich gerade sagen.
Das ist das nämlich. Ich habe wenig Zeit für Musik im Moment. Ich höre gerade eine Indie-Pop-Band namens Churches.
Churches?
Muss ich mich outen, ist ja schon seit einer Weile ziemlich gehypt. Haben, glaube ich, bisher nur eine EP gehabt und jetzt ist das Album seit ein paar Tagen draußen. Bin aber nicht so begeistert, muss ich sagen. Das höre ich gerade.
Was ist denn... Jetzt bist du ja, das Papa-Thema haben wir ja ein bisschen ausgelassen jetzt. Ja. Kommen noch zu, glaube ich, irgendwann in den nächsten Jahren. Hast du ja noch ein bisschen vor, dir Papa zu sein.
Ist ja noch nicht so lange.
Genau. Gibt es da sowas, was man dann mit Kindern so hört, wenn die klein sind? Also mit einem Baby hört man ja keine Musik, oder?
Ganz ehrlich.
Oder gibt's sowas, wo du sagst so, ich will, dass der später das hört und so?
Ganz ehrlich, ich will, dass er die Musik, nicht irgendwelche Musik hört, die man nur Kindern gibt, sondern dass er auch so ein bisschen frühzeitig
echte Musik.
Richtige Musik eingeführt wird.
Schon mit Bitches und so.
Ja, genau. Schon ein bisschen Hip-Hop. Ja, nein, ich, keine Ahnung. Ich,
bisschen Crow
hört bei mir mit.
Genau.
Hört bei mir ein bisschen. Ich meine, es ist ja oft so, dass wenn irgendwie ein Song im Radio läuft oder auf den Charts, dann hörst du den auch zu Hause. Hörst du den oft? Die Kinder schnappen es auf. Ich habe es bei meinen Cousinen so gesehen. Und dann, wenn das Lied kommt, finden die es selbst ganz geil und dann machen sie mit. Meiner ist noch viel zu klein. Der ist 10 Wochen alt. Was ich mit ihm gemacht habe, komischerweise, ich hatte irgendwann mal, als ich ihn halt so ein bisschen betüdelt habe, kam mir die Melodie von Scooby-Doo in den Kopf. Ich habe keine Ahnung, warum.
Ganz schön eigentlich.
Wahrscheinlich, weil ich Doobie-Doo gemacht habe. Ja. So. Und dann musste ich an Scooby-Doo denken und dann kam mir die Melodie und dann habe ich sie so gesungen. Und seitdem nehme ich ihn manchmal auf den Arm, gehe auf YouTube öffne das Intro von Scooby-Doo, weil das ist eigentlich eine schöne, coole Melodie, zu dem man so ein bisschen mit seinem Kind auf dem Arm upswagen kann.
Auf jeden Fall. Upswagen.
Upswagen. Ja, aber wie gesagt, das war jetzt ein sehr intimes Detail, das ich hier
ausgebaut
habe.
Dankeschön.
Aber es kommen bestimmt noch mehrere dazu und ich werde euch auf dem Laufenden halten, was die Musik der Familie angeht.
Du musst dir mal vorstellen, um mal ganz kurz mehr zu werden, ja? In 20 Jahren gibt es dann nicht mehr MP3, sondern irgendwas anderes und dann kannst du ihm das hier so mit so alten, verstaubten Computer raus und so alte, verstaubte Boxen hast du, hier Sohn, hör dir mal an, was ich, als du gesagt, als du 10 Wochen alt warst, als ich da bei so einem paar vercheckten Blödmännern irgendwie im Wohnzimmer erzählt habe. Ist das nicht total großartig?
Okay. Oh nein, Papa, ich will raus mit meinen Cyberfreunden rumfliegen. Ihr hattet noch mechanisches Gerät?
Ja, also. Ekelhaft. Nicht keine Chips im Kopf.
Ja, genau.
Papa, stress mich nicht. Ich will GTA 13 spielen jetzt. Ja.
Genau.
Da öffnest du die nächste Box. Ja, aber habt ihr da schon?
Bleibt geschlossen. Bekommen? Nee, haben wir noch nicht.
Okay, weil das ist nämlich auch so ein Überthema.
Das ist
aber je länger wir warten, umso älter ist das Thema.
Ne? Ja, ich glaube, mit Dave kommt noch Videogames am Start. Da wird er wahrscheinlich davon erzählen.
Ja, okay.
Der zockt auch nichts anderes momentan, oder?
Ich glaube, der macht grundsätzlich nichts anderes, als das zu zocken.
Ich habe das auch gezockt, Mann.
Ja, ich auch schon.
Ich habe mich vom Hai fressen, das habe ich schon mal gemacht, das ist so gruselig. Aber egal, ich würde schon gerne drüber reden, aber ich weiß, das ist hier nicht der richtige Ort und der richtige
Zeit. Christoph, was hast du so gerade? Hast du dich vorbereitet?
Überhaupt nicht. Ich mag die Kategorie auch eigentlich.
Du magst sie nicht,
weiß ich genau. Nee, weil ich gar nicht so up-to-date bin eigentlich.
Schlimm. Ich habe mir gedacht übrigens, ganz kurz, bevor du jetzt dir irgendwas aus den Fingern
saugst. Nee, ich könnte schon was erzählen, sonst ist es nicht, aber du hast mich gerade eiskalt unterbrochen.
Es tut mir leid.
Ist nicht so schlimm, erzähl ruhig sein.
Aber weil was hörst du gerade, könnte ja quasi auch so ein bisschen, weil wir auch über Podcasts schon geredet haben, vielleicht hast du ja auch einen geilen Podcast-Empfehlung am Start. Noch weniger?
Nee, das auf jeden Fall.
Ja, siehst du mal.
Ja, aber alles nur englisches Zeug. Mhm. Ich weiß nicht. Wer ist denn hier der englischen Sprache mächtig?
Also ich glaube, wir alle.
Das finde ich gut.
Hören.
Eindeutig gut in Talking English.
Können damit klarkommen.
Ja. Ich kann aber trotzdem erstmal zur Musik kommen tatsächlich. Ne? Also wir hatten ja im vorletzten Podcast, wo ich mich quasi negativ über die Kings of Leon ausgesprochen habe. Und ich weiß, das ist ein richtig abgegriffenes Thema.
Ja.
Hatte ich ja damals schon gesagt. Jetzt ist aber tatsächlich das Album rausgekommen mittlerweile und ich bin gar nicht so unzufrieden. Okay. Also die Kings of Leon sind mittlerweile bei ihrem sechsten Album und sie sind jetzt auch Familienväter.
Mhm.
Und die Musik ist entgegen aller Versprechungen nicht mehr so wie am Anfang, obwohl das ja am Anfang des Jahres 2013 noch von vielen Leuten im Umkreis der Band irgendwie nach außen kommuniziert wurde. Ja, wir sind wieder so wie früher, ne? Aber nein. Nein.
Aber ist das gut genug?
Es ist auf jeden Fall okay zum Reinhören.
Was ist denn, welchen Track empfiehlst du jemandem, der das Album noch nicht kennt? So als der Track auf dem Album?
Ich würde ganz ehrlich sagen, A Beautiful War heißt das. Ist natürlich auch wieder, ein bisschen pathetisch vielleicht okay. Auch die Namensgebung des Tracks.
Ich glaube, den habe ich sogar schon gehört.
Kann sein.
Ja, habe ich schon mal
gehört. Kann sein.
Ja.
Auf jeden Fall richtig gute Musik, bei mir zumindest, wenn man draußen unterwegs ist. Und richtig guter Track oder richtig gutes Album zum Joggen tatsächlich. Ich bin noch ein bisschen schneller gelaufen, als ich das gehört habe. Es ist halt sehr emotional auch wieder. Und es gibt Violineinsatz. Und das ist mittlerweile halt echt eine Stadionband. Ne? Das war ja auch schon bei den letzten Alben abzusehen. Aber tatsächlich schön. Also kann man hören. Ganz im Gegensatz zum neuen Arctic Monkeys Album.
Oh.
Das ja tatsächlich sehr zeitnah zu den Kings of Leon rauskam, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden bin. Aber das sind ja alles so persönliche Befindlichkeiten, ne, die da so mit reinspielen. Gerade wenn man, das sind ja so zwei Bands, die man schon eine Weile mitverfolgen hätte können, wenn man sich dafür interessiert, was ich aber auch getan habe. Und sie entwickeln sich halt ständig weiter. Es ist halt nicht wie Band XY, die irgendwie das fünfte Album und immer wieder dasselbe machen.
Das wäre ja dann auch langweilig.
Also wenn
die Band langweilig und wenn es was anderes macht, dann kann es halt auch schief gehen, kann aber auch gut gehen halt.
Heißt aber auch, dass die Leute einfach, also viele Leute aus den ersten Stunden einfach keinen Bock mehr drauf haben, ne, weil es eben nicht mehr das ist, was es früher mal war.
Gibt es denn, welche Band, die ihr kennt, macht denn seit sechs Alben nichts anderes mehr? Limp Bizkit finde ich nicht.
Limp Bizkit zum Beispiel nicht, weil die zum Beispiel dieses wie heißt es denn? Jetzt habe ich den Namen
Cobra?
Vergessen. Nee, die Golden Cobra war ja der verzweifelte Such, wie er so klingt wie früher.
Ja, yeah. Okay.
Dann gab es ja hier die heißt die Results May Vary? Nee.
Ja, das war das vierte, glaube ich. Genau. Das dritte.
Und wie heißt es danach? Nee, das dritte auf keinen Fall. Das war Chocolate Starfish und eine Cold Lock Flavored Water.
Das
war
das dritte schon, ne?
Jetzt verkacke ich hier. Und die einzigen Leute, die das hören, sind halt die größten Limp Bizkit Fans. Und die lachen mich jetzt aus, wenn ich das nicht alles weiß. Das ist schon ein bisschen peinlich.
Aber wenn man es nicht Significant Other mit... das war ja das.
Nee, also die erste war ja $3 Bill, yo. Dann kam Significant Other. Dann kam Chocolate Starfish und eine Hot Dog Flavored Water. Dann kam...
Results May Vary.
Und dann kam noch dieses andere... Das ist jetzt nicht eine Liste, ich raste aus. Das war ja schon fast eher, also das sticht jetzt vielen Leuten ins Herz. Der Vergleich zu Rage Against the Machine ist böse, aber schon fast, also er hat ja nur gesprochen eigentlich, es war sehr groovy, sehr düster, es war überhaupt nicht Limp Bizkit, ey yo, rollin' und so, es war ganz anders. Und also genau die haben nicht, also zum Beispiel die Peppers, Red Chili Peppers machen seit sechs Alben dasselbe. So, und es funktioniert auch bei denen. Also es ist so, dass die Leute es immer geil finden. Ja.
Foo Fighters würde ich vielleicht noch reinschmeißen. Foo Fighters,
ja.
Also da ist natürlich super gute Musik.
AC/DC. Ne?
Metallica. Ist erfolgreich.
Da bin ich sagen,
Metallica. Bruce Springsteen
macht seit 18 Alben.
Seit 18 Alben, genau. Das. Hast du es jetzt aber mal gehört? Du meinst Wrecking Ball, Paul? Paul? Nee, aber davor alles. Ja, okay.
Myth busted. Schon wieder erwischt. Direkt mal vom Publikum Hate abbekommen.
Ich glänze nur mit Unwissen heute.
Ja, super geil.
Furchtbar.
Hast du noch was am Start?
Wenn wir zu Podcasts wechseln
wollen. Ja, leg mal los.
Also auch das,
was eine Podcast-Empfehlung.
Eine nur eine?
Ja, das nächste Mal kannst du noch eine machen.
Okay, das ist aber sehr großzügig.
So von dir bin ich zu dir heute.
Ja, ganz klassisch einfach der Joe Rogan Podcast.
Der Joe Rogan Podcast?
The Joe Rogan Experience.
Okay.
Für die Leute, die Joe Rogan nicht kennen. MMA-Fighter. Oder ah, okay. Also mittlerweile MMA-Kommentator und Comedian.
Mhm.
Und fernab irgendwie, also das wird ja darauf schließen lassen, dass es dann nur ums Kämpfen geht oder um prollige Themen sozusagen. Ja. Aber tatsächlich einer der wenigen Podcasts, die mich insofern begeistern, dass es auch tatsächlich auch um Globalpolitik geht. Ne? Aber alles nicht so aus dieser rein, konservativen Sichtweise heraus, ne? Nicht aus dieser angestaubten Mediensichtweise heraus, sondern tatsächlich mit verschiedensten Leuten, die von Podcast zu Podcast irgendwie im Start sind.
Das klingt halt auch wieder spannend, wenn ein Hardcore-Prollsport-Wrestler...
Ist er ja überhaupt nicht.
Das ist es ja. Der noch Comedian ist, dann über Politik redet. Das klingt dann so spannend, dass ich da unbedingt reinfahren muss.
Mach das mal. Das hab ich dir auf jeden Fall schon ein, zwei Mal empfohlen, tatsächlich.
Ich kann mir da nicht so viel so vorstellen. Was für ein Thema wurde zum Beispiel...
Fukushima zum Beispiel. Das wurde ich gestern nicht mehr ganz so aktuell gehört. Und da ging es eine Dreiviertelstunde lang um Fukushima. Nur um direkt danach ging es dann um, müsste ich jetzt lügen, weiß ich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber es sind halt auch verschiedenste Themen. Ne? Zum Beispiel ist dann Sean Smith dabei, der Chef von der Vice, hin und wieder mal. David Chow, sagt euch das was? Mhm. Dieser,
haben wir schon mal drüber geredet? Der hat ja aus...
das ist der Typ, der mittlerweile 200 Millionen schwer ist, weil er irgendwann mal ein Wandbild für Facebook gemalt hat. Und ist aber eigentlich nur ursprünglich Graffiti-Artist und war schon öfter mal im Knast und fickt alles, was sich bewegt, aber halt auch durchaus eine tiefe Persönlichkeit, ne, mit dem man auch über andere Sachen reden kann. Aber da ging es dann halt, wo er beim letzten Mal da war, ging es dann halt um irgendwelche Thai-Massagen. Auch eine Stunde lang. Okay. Nur um dann wieder zu Weltpolitik zurückzuschwenken. Also auf jeden Fall ein gutes Mischverhältnis zwischen anspruchsvollen und, nicht ganz so anspruchsvollen Themen, sagen wir mal so.
Sehr schön.
Kann ich nur empfehlen, The Joe Rogan Experience.
The Joe Rogan Experience.
Ja.
So.
Check it out.
Bin ich jetzt dran?
Oh, ja, Johannes.
Ich dachte, du warst schon fertig.
Was hast du denn gerade, Johannes?
Schön, dass du mich fragst.
Gern geschehen.
ich versuch's kurz zu machen. Ich hab, dadurch, dass ich höre relativ wenig Musik, also ich höre schon viel Musik, aber relativ viel so Alben und relativ wenig Alben und sowas. Und jetzt war ich ja ein bisschen im Urlaub, darüber will ich jetzt gar nicht so viel reden. Da waren wir auch viel im Auto unterwegs. Und dann hast du mal so die Situation, dass du wirklich mal so nachts Auto fährst und mal so eine Platte hörst. Und dann hast du so die Experience mit der Platte, ist dann nochmal eine ganz andere, wenn du die mal so unterwegs hörst irgendwie. Ich habe zwei Empfehlungen. Und ich glaube jetzt sogar, deswegen finde ich es ein bisschen passend, weil die eigentlich sogar ein bisschen sogar eine Empfehlung für euch sein könnte. Die erste nicht so sehr, ist von einer netten Dame, ich weiß nicht, ob ich die schon mal empfohlen habe, Melissa auf der Mauer, beziehungsweise einfach nur auf der Mauer. Ihre erste Platte auf der Mauer, Self-Titled. Wir haben noch nicht mal gefragt, sagt man dann auf der Mauer oder sagt man auf der Mauer, also sagt man dann den Bandnamen nochmal oder sagt man dann auf der Mauer Self-Titled?
Ach so.
Hat man schon mal gehabt, ne? Tut mir leid, Paul.
Und wie sagt man? Was ist die Lösung?
Self-Titled haben wir beschlossen, ne? Genau, damit man nicht dumm klingt. Auf der Mauer. Und die nette Dame ist bekannt dadurch geworden, dass sie die Bassistin von Hole war, der Band von Courtney Love. Und unter anderem auch
die Bassistin. Ist sie eine
Deutsche? Ich glaube, aber die hat irgendwie so erfahren. Die ist also Kanadierin. Aber die hat irgendwie so ein bisschen ihr Vater irgendwie, keine Ahnung. Also das ist wirklich
deutsche, German Roots.
Wahrscheinlich. Mhm. Auf der Mauer. Also wird auch nicht Mauer, IR, sondern Mauer. Am Mauer. Smashing Pumpkins war sie auch die Bassistin und hat irgendwann Solo angefangen und dadurch, dass sie so hart in der Szene unterwegs war, hat die sich einfach mal so alles, was irgendwie Rang und Namen hat, damals in den 90ern eingeladen, auf ihre Platte was einzuspielen. Und ich habe ja so ein Defizit, dass ich so ein Problem habe mit Frauenstimmen. Und wenn mich dann mal eine packt, dann packt sie mich. Und die Mauer auf der Mauer, die hat die ist schon ein bisschen geil. Also das macht mich ein bisschen fertig. Und das ist so ein bisschen, ja, Alternative Rock irgendwie so, aber schon so echte Gitarren und echte, nicht so Mädchenmucke, sondern schon so echt und so. So ein bisschen Stoner angehaucht, Josh Om von Stonehenge hat auch irgendwie Gitarre gespielt drauf und so. Und die Platte ist sehr, auch so ein bisschen sphärisch, aber lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, vor allem wenn so die Sonne untergeht und vielleicht auch wenn es gewittert und so, es passt sehr gut. Und die zweite Platte, die ich auf jeden Fall jedem empfehle, das ist auch so ein bisschen Gähn, das ist auch so ein bisschen so John Frusciante, eine Platte, die ich die Platte, die alle lieben, die ich nie so wirklich gehört habe, Shadows Collide with People. Und John Frusciante ist ja, falls es euch nichts sagt, der Gitarrist von den Red Hot Chili Peppers gewesen, der war damals irgendwie so, der Gitarrist von denen ist gestorben und dann haben sie quasi einen Fan, der 16 war, gesagt so, hey, spiel doch bei uns Gitarre. Und der gilt so als Gitarrenwunderkind irgendwie. Und wenn wenn Morrissey so ein bisschen der Hipster-Prototyp ist, dann ist John Frusciante so ein bisschen der Indie-Rocker-Prototyp. So, der Typ hat halt schon Platten gehört und auf abgeranzten Stratocaster-Gitarre gespielt, haben alle noch irgendwie New Metal gehört. So. Und die Shadows Collide with People, also er hat einen krassen Drogenabschluss gehabt und hat dann irgendwie so Demos aufgenommen und so seine Freunde River Phoenix, der Schauspieler gestorben ist, und Johnny Depp und so haben ihn halt gezwungen, so, das ist voll die geile Mucke, bring die mal raus irgendwie. Und dadurch ist es wieder ein bisschen so ans Leben gerückt und die Shadows Collide with People ist halt so die erste Platte, wo er dies richtig gut produziert. Und das sind richtig schöne Pop-Rock-Songs mit so einem sehr verqueren künstlerischen Aspekt, weil der halt ein bisschen eine schiefe Stimme hat und so ein bisschen irgendwie auch viel Gitarrenklimper ist, aber die kann man sich anhören, und ohne dass man jetzt irgendwie intellektuell sein muss. Das ist wirklich eine schöne Platte. Leider ist es genau die Platte, die einzige Platte, die nicht bei Spotify ist. Hm. Deswegen werde ich von der anderen Platte einen Song reinschmeißen, The Will to Death, aber lohnt sich ultra, vor allem, wenn man so ein bisschen mit einem Mädchen irgendwie so ein bisschen, mal so ein bisschen Mucke drauf machen will und so, weißt du, dann kann man auch die Jump Shanti Platte ist da, funktioniert gut. Die funktioniert sehr gut, glaube ich.
Du redest ein bisschen viel über Mädchen gerade, Johannes.
Ich rede gar nicht über Mädchen. Ich habe ein Wort Mädchen gesagt. Ich habe mit Mädchen nichts zu tun. Das ist meine Empfehlung. Melissa auf der Mauer, self-titled. Und John Frusciante, Shadows Collide with People. Stärkste Empfehlung von mir, von meiner Seite aus.
Alright.
Lass mich auschecken.
Hab ich euch wieder tot geredet, ne?
Ist nicht so schlimm.
Wie war es so bis jetzt für euch? Kommt ihr klar miteinander? Machen wir das nochmal zusammen?
Ja. Also.
Na, Sichi.
Die Zeit verging wie. Sichi. Okay, das war's.
Ja. Ruhe jetzt.
Ich finde, die Zeit ist sehr schnell vergangen.
Auf jeden Fall. Also gefühlte 8 Stunden.
Ja, nachdem wir über das schwere Thema Politik so. Zum Entertainment hingekommen sind, da wurde dann.
War alle was dabei, ne? Ja, ne? Meine Paloma-Limonade mit Salz ist auch durch.
Ja.
Kann ich empfehlen.
Meine 2 Bier und die Mate auch.
Sehr gut. Es musste aber aufs Klo ganz schnell, ne?
Allerdings,
ja. Allerdings, Sichi. Das war 1024. Heute mit dem Großartigsten von allem, dem Magnus.
Ah, tschüssi.
Und
ich weiß jetzt nicht, wie du das noch toppen kannst bei mir.
Das passiert mir häufiger, dass ich da so hängen bleibe und ich so, fuck.
Und Christoph.
Okay. Und einem, der ist bestimmt bald genauso großartig wie der Magnus, dem Christoph.
Jo, Dankeschön.
Und mir Johannes, adios. Ich wink wirklich.